Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Genau genommen ist es sogar schon Folge Nummer 146. Wir gucken mit dem Podcast also schon auf eine relativ lange Geschichte zurück. Und wenn man mal so auf die eigene Laufgeschichte zurückschaut, dann fallen einem ja doch manchmal Sachen auf, wo man sich heute denkt, boah, das geht aber besser, das würde ich jetzt so nicht mehr machen. Will ich gar nicht so viel verraten, aber ihr habt das wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gelesen, dass es eben heute in dieser Podcast-Folge darum geht, welche Fehler wir in der Runner's World Redaktion so beim Laufen in der Vergangenheit gemacht haben. Dazu haben wir uns also in unser Studio gesetzt und euch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Wir hoffen, sie macht euch ein bisschen Spaß und ihr lernt was dabei. Das war's dann auch schon mit der Vorrede und hier kommt die Podcast-Folge für euch. Jetzt traut sich niemand mehr, eine Tasse abzustellen, ne?
Ich habe eine gummierte Tasse, das ist
ziemlich geil. Extra für den Podcast. Das finde ich gut, dass du das gemacht hast. Achtung, diese Folge könnte ein bisschen chaotisch werden, denn wir sind viele Leute heute im Studio. Aber es gibt ja auch viel zu berichten, denn es gibt viele Fehler, die man machen kann beim Laufen. Obwohl es eigentlich immer so einfach klingt, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wenn man dann aber darüber nachdenkt, gibt es eben doch viel, was man bedenken kann, muss, sollte. Und auch wir hier in der Redaktion haben vielleicht in unserer Vergangenheit natürlich, heute ja nicht mehr, den ein oder anderen Fehler gemacht. Und darum geht es heute. Ganz zu Beginn sollten wir vielleicht aber einmal sagen, wer hier überhaupt so alles sitzt.
Martin fängt an.
Sagt Henning.
Neben Henning sitzt Hanna.
Und neben Hanna sitzt Heinrich.
Und Britta ist auch noch dabei.
Fantastisch.
Und es moderiert wie immer.
Ela, das bin ich. Ja, wie gehen wir vor? Wir haben im Vorfeld eine ganz lange Liste angelegt mit unseren Fehlern. Es muss sich jetzt einer oder eine opfern, einfach mal mit dem ersten Fehler zu starten.
Ich opfere mich. Der Fehler, den ich natürlich nur in der Vergangenheit mal gemacht habe, ist, dass mir die Regelmäßigkeit nicht immer so gelungen ist. Dass ich halt vielleicht auch mal 2 Wochen ganz ohne Lauf gewesen bin. Und danach wieder eingestiegen bin, ohne das moderat zu machen, sondern dann vielleicht etwas zu viel gelaufen bin.
Das ist ja nur ein Fehler, wenn du ein Ziel hattest, ein Laufziel hattest. Sonst könnte man ja einfach sagen, gut, du hast halt mal eine Phase gehabt, wo du nicht so viel Lust hattest zu laufen, dann läufst du nicht. Und wenn du wieder mehr Lust hast, dann läufst du öfter, länger, schneller. Das ist ja nur dann tatsächlich problematisch, wenn du, wie gesagt, Leistung entwickeln willst. Dann gehört Regelmäßigkeit dazu. Und da gibt's ja die bewährten Konzepte. Du solltest einfach so Lauftage etablieren. Ich finde, das ist so das Einfachste, dass du deinem Umfeld, also deinem Partner und deinen Kolleginnen und Kollegen so sagst, jeden Dienstag gehe ich laufen und tatsächlich einfach so Lauftage etablieren und sich dann zum Laufen auch verabreden.
Ich fand den Anfang deiner Antwort besser, weil ich mache das ja nur zum Spaß und das heißt, ich bin da total entspannt und laufe halt mal viel und mal wenig.
Ich wollte gerade fragen, wie du es gelöst hast. Also jetzt quasi gar nicht mehr laufen oder? Das wäre dann ja auch unregelmäßig.
Nee, wir hätten hier übrigens eine Stelle zu vergeben. Britta hat keinen Spaß mehr am Thema Laufen.
Doch, hat sie sehr
nein,
wohl.
Nein. Ich habe sehr wohl Spaß am Thema Laufen, aber es ist halt phasenweise mal viel und mal wenig.
Ich wollte auch gleich sofort sagen, eben, wo ist denn da der Fehler? Also das ist doch ganz normal, dass man eben auch ein bisschen unregelmäßig läuft.
Ich kann aber verstehen, dass man vielleicht einen Anspruch an sich hat, unabhängig von so Wettkampfphasen, dass man einfach einen gewissen Fitnessstand sich erhalten will. Unabhängig davon, ob man jetzt gerade für einen Marathon oder sonst was trainiert. Und dass es einen dann doch irgendwie innerlich ärgert, wenn man merkt, jetzt war ich vielleicht schon wieder eine Woche nicht laufen, obwohl ich mir irgendwie so
ja,
ein gewisses
vor allem,
Level erhalten wollte.
Vor allem, weil wir ja beim Lauf zwischen den Meeren teilnehmen wollen. Und dafür muss ich ja zumindest fit genug sein.
Oh, verrat auch nicht wieder alles.
Ja, aber da erwarten wir auch, dass du fit bist. Das stimmt. Dann musst du jetzt wirklich Regelmäßigkeit reinbringen. Nein, aber um nochmal so auf die Ideen, wie man Regelmäßigkeit entwickeln kann, zurückzukommen. Also wie gesagt, Lauftage etablieren. Dann vielleicht nochmal so überlegen, was hält dich davon ab, in den Phasen nicht zu laufen? Ist es Unlust oder ist es einfach, weil du nicht die richtige Zeit findest, dann musst du so nochmal dein Zeitmanagement durchdenken. An welchen Tagen hast du mehr Zeit als an anderen? Also solche Dinge würde ich nochmal berücksichtigen. Und dann würde ich mir so auch, wenn du es möchtest, wenn du sagst, ich brauche so ein bisschen Druck, dann würde ich mir auch die Lauftage in deinen Terminplaner irgendwie einstellen. Also so wie du jeden anderen Termin da dir notierst, denkst du dir am Ende der Woche, wann will ich nächste Woche laufen und das dann schon da auch reinsetzen als Termin. Dann klingelt's und dann heißt's, in 15 Minuten laufen.
Aber wenn dann schon so viele Termine im Kalender sind, dann bei Britta zum Beispiel politische?
Dann muss man Prioritäten setzen. Das ist ganz entscheidend. Es kommt immer nur auf Prioritäten an. Es gibt niemanden, der nicht am Tag eine halbe Stunde Zeit finden kann für etwas Sport. Egal welchen, muss ja nicht laufen sein. Und wenn er das nicht tut, dann hat er einen krankhaften Lebensablauf, würde ich behaupten.
Oh, Britta guckt schon ganz schuldbewusst.
So, Britta ist 2 Meter.
Können wir vielleicht mal zum nächsten Fehler kommen?
Ja, 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 du hattest da ja auch noch einen zweiten aufgeschrieben.
Britta, bleib gleich dran.
Ich bleib gleich dran. Ja, noch schlimmer mit der Regelmäßigkeit ist es, war es bei mir mit Krafttraining und Mobilisation. Also wenn ich dann Zeit und Lust hatte, Sport zu machen, bin ich lieber irgendwie nach draußen gegangen, schön in der Heide eine Runde joggen und habe dann eher bei Krafttraining und Mobilisation etwas zu wenig gemacht. Was ich aber inzwischen schon verbessert habe, denn wir haben so eine Outdoor-Krafttrainingsstation um die Ecke und da laufe ich dann einfach häufiger mal vorbei.
Ein Trimm-dich-Pfad.
Ja, das sind ja heute nicht mehr diese Trimm-dich-Pfade, sondern...
Das sind diese Kreise, oder?
Ja, das sind so mehrere Outdoor-Sportgeräte, die sind neben so einem Sportplatz.
Und sowas habt ihr?
Ja.
Und da hängen die Pumper ab und du?
Genau.
Was mir aber hilft, weil ich kenne das Problem auf jeden Fall auch und ich habe es dann einfach immer drangehangen an die Laufeinheit. Vielleicht nach einem Langlauf hat man da nicht mehr die Zeit und die Energie zu, aber so eine Viertelstunde so Core-Stabilisation habe ich dann einfach immer hinterher drangehangen, weil da muss man sich nicht nur für so eine 15 Minuten Krafteinheit umziehen, duschen, keine Ahnung was, sondern man macht es einfach eben hinten dran. Irgendwie fühlt sich das effizienter an. Und dann hat man es hinter sich.
Und ich finde es, zumindest was Dehnübungen angeht, ganz praktisch, es einfach zu machen, während man eigentlich faul auf der Couch liegt. Muss man da nicht machen, kann man ja auch sich eben eine Matte ausrollen auf dem Boden und dann, während man sich irgendwas im Fernsehen anguckt, die Dehnübungen dann währenddessen machen.
Waren das deine beiden Fehler, Britta? Oder hast du noch mehr?
Mehr möchte ich nicht verraten.
Mehr möchtest du nicht verraten. Soll ich mal weitermachen? Also einen Fehler, den ich anfangs oder in den, ja, viele Jahre lang eigentlich gemacht habe, war, dass ich Trainingseinheiten absolviert habe, ohne zu verstehen, wofür sie eigentlich gedacht sind, welchen Trainingseffekt sie haben. Und entsprechend habe ich die Einheiten im Zweifel auch falsch gemacht. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich quasi monatelang 10x1000 Meter gemacht habe auf der Bahn.
Jeden Tag.
Ja, nicht jeden Tag, aber halt so jede Woche eigentlich dasselbe Training, Woche für Woche. Und die 1000 Meter wollte ich immer schneller laufen als in der Vorwoche. Und das ist halt nicht so richtig
selbst das hat nicht
zielführend.
Und dann hast du mal Runner's World gelesen?
Und dann habe ich mal Runner's World gelesen. Nee, natürlich hatte ich auch vorher schon so die Ahnung. Aber der persönliche Ehrgeiz ist ja dann im Zweifel da. Und da möchte man die Einheiten immer so schnell machen wie möglich. Und das sehe ich auch heute noch. Inzwischen bin ich ja Trainer und habe ganz viele Athleten, die ich trainiere. Und da ist es auch immer so, wenn ich denen sage, hier, die Einheit ist heute nicht dafür gedacht, so schnell wie möglich zu laufen. Mach die in dem und dem Trainingsbereich, in dem und dem Pulsbereich, wie auch immer. Und der Pace, die erwischen, oder ich erwische sie immer dabei, dass sie zu schnell laufen. Und das ist wirklich krass, dass viele die Trainingseinheiten gar nicht verstehen. Und wenn da sobald dann Intervalltraining oder sobald dann Fahrtspiel auf dem Plan steht, wollen die den so schnell wie möglich oder das Training so schnell wie möglich machen. Oder auch einen langen Lauf, wenn man dann irgendwie im Zweifel noch eine Endbeschleunigung im Marathontempo jetzt beispielsweise hat, dann geht es darum, wirklich das Marathontempo zu treffen und nicht die letzten 5 Kilometer so schnell wie möglich zu laufen. Und das habe ich früher häufig falsch gemacht, dass ich bei jeder Trainingseinheit zu schnell gelaufen bin, gar nicht verstanden habe, warum ich die im Zweifel nicht so schnell machen möchte oder sollte, wie ich sie kann. Und genau, das mache ich heute tatsächlich nicht mehr.
Was steckt denn deiner Meinung nach dahinter, dass man es leicht übertreibt?
Ja, weil so der Ehrgeiz, ne? Also warum, ne, wenn man beim Intervalltraining schnell läuft und merkt, man könnte noch schneller, dann läuft man im Zweifel auch schneller. Nur dass man damit sich im Zweifel zu sehr abschießt und den Rest der Trainingswoche dann nicht mehr so gut hinbekommt, das vernachlässigt man dann. Also es kommt ja immer auf das Gesamtkonzept an. Wenn man jetzt einfach nur so dahin läuft, dann ist es im Zweifel egal. Dann kann man auch mal nach Lust und Laune viel zu schnell machen, wenn man Bock drauf hat. Aber wenn man so dieses Gesamtkonstrukt eines Trainingsplans hat, und das sind irgendwie 12 Wochen bis zum Tag X, wo man eben sein Rennen hat, dann ist es halt nicht clever, in der zweiten Woche schon alles zu geben und so hart wie möglich zu laufen. Und das habe ich eine Zeit lang tatsächlich nicht verstanden. Es fühlt sich auch cool an, wenn man merkt, oh, man kann immer schneller und immer schneller und immer weiter. Nur ja, am Ende geht der Schuss dann oft auch nach hinten los, also in verschiedenen Bereichen. Der Trainingseffekt kehrt sich irgendwann um, einfach weil man zu viel gemacht hat, weil man im Übertraining ist oder es drohen irgendwelche Verletzungen. Und ja, da so ein bisschen vernünftiger zu sein, das tut auf jeden Fall gut und ist definitiv sinnvoll.
Der Trainingsplan hat also immer recht.
Ja, wenn der Trainingsplan gut ist, dann ja. Es gibt auch viele schlechte Trainingspläne, definitiv.
Ich glaube, ich habe tatsächlich ganz lange einen Fehler gemacht, der quasi dein Fehler umgekehrt ist, so gefühlt, weil ich habe ganz, ganz lange überhaupt kein Tempotraining gemacht und hatte dann überhaupt keine Tempovariation. Und was du ja gerade meinst, ist so dieses viel zu oft, viel zu schnell laufen und sich dadurch irgendwie kaputt machen, aber wenn man es gar nicht macht, hat man natürlich auch überhaupt keine Fortschritte. Und ich glaube, das hat ziemlich lange gedauert, bis ich da wirklich mal einen Effekt von gemerkt habe, von so Intervalleinheiten. Weil erstmal habe ich sie nicht gemacht, dann habe ich sie gemacht. Und dann dauert es aber noch ganz schön lange, bis man davon auch mal was spürt. Und ja, genau. Ich glaube, wenn man dann noch, wie du schon meintest, mit einem sinnvollen Trainingsplan und dann in diesen Tempo-Intervalleinheiten mit noch ein bisschen Variationen an die Sache rangeht, dann ja.
Ja, ich glaube, das sind so die beiden Extreme. Die Leute, die es oft übertreiben und die Leute, die im Zweifel diese intensiven Einheiten gar nicht machen, gar nicht mögen. Es ist ja auch am Anfang, stelle ich es mir auch echt schwierig vor, wenn du so ein paar Mal in der Woche joggst und dann sollst du auf einmal richtig hart laufen. Das fühlt sich ja komisch an, das kennst du ja im Zweifel auch gar nicht. Deine Muskeln brennen, deine Atmung, deine Lunge brennt. Und das ist ja super, super schwierig. Wenn du es nie machst, dann ja, ist es bestimmt kein so geiles Gefühl, als wenn du es gewohnt bist.
Man muss halt erstmal Spaß dran finden. Also ich glaube, man braucht irgendwie einfach ein paar Mal, weil der Laufstil ja auch auf einmal ein ganz, oder die Laufform ja irgendwie auch eine ganz andere ist, als wenn man so in einer etwas langsameren Pace läuft. Und sich da dann ein bisschen wohl zu fühlen und darüber dann auch irgendwie Spaß dran zu entwickeln, das ist dann halt wahrscheinlich nicht nach einer Tempo- oder weil Intervalleinheit so. Aber irgendwann macht es dann auch Bock.
Außerdem kann man ja auch sagen, dass die schnellen Einheiten dann ja auch nicht so schnell sind, wie man vielleicht denkt, wenn man Angst davor hat. Also das ist ja im Prinzip gerade wieder das, was du vorher gesagt hast, also das man dann dazu neigt, das viel zu schnell zu machen, weil man denkt, man müsste da alles geben, aber das ist ja gerade nicht der Sinn der Sache.
Das ist ja eh ein Fehler, den viele begehen, dass sie selbst im Dauerlauf zu schnell laufen. Ne? Also immer in diesem Wohlfühltempo, aber dieses Wohlfühltempo ist eigentlich schon ein Ticken zu schnell. Also wenn man wirklich sagt, man möchte auf eine bestimmte Distanz oder Laufdauer kommen, dann ist es ja wirklich sinnvoll, sich ganz bewusst einzubremsen, noch langsamer zu laufen, als man eigentlich könnte. Das mögen viele nicht, weil es gerade zu Beginn, wenn man nicht fit ist, wirklich langsam ist. Also wenn man einem Laufeinsteiger, Laufeinsteigerin sagt, lauf mal langsam, dann laufen sie im Zweifel 6 Minuten 30, weil sie es können. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, sie laufen 7 Minuten 30 auf dem Kilometer. 7 Minuten 30 ist dann für viele halt, dann fühlen sie sich nicht so gut, dann ist der Laufstil nicht so gut und all das. Den Fehler hat natürlich von uns niemand gemacht. Wir sind alle immer ganz brav, schön, langsam gelaufen. Aber das sind eigentlich sind es genau diese Extreme. Also man muss sowohl, also wenn man seine Leistung steigern möchte, muss man ab und an richtig, richtig schnell laufen und die meiste Zeit aber sehr, sehr langsam. Und so diese beiden Extreme. Und wenn man das hat, dann dann funktioniert es, dann verbessert man sich. Ich glaube, die allerwenigsten laufen überhaupt mal schnell, mal langsam. Die haben einfach ihr Tempo, was sie die ganze Zeit laufen. Die folgen ja auch gar keinem Trainingsplan. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da Zahlen, wie viele Leute von denen, die laufen, verfolgen einen Trainingsplan?
Wie viele einen Trainingsplan verfolgen nicht, aber dass Leute ein Intervalltraining machen. Dazu habe ich mal eine Untersuchung gelesen, dass das, also Intervalltraining ist ja das, worüber ihr eben gesprochen habt, diese Wechsel von Belastung und Erholung innerhalb eines Trainings. Deine 10 mal 1000 Meter sind da ja schon extrem. Das machen etwa 20% der Läuferinnen und Läufer.
Doch.
Ja,
ja, krass. Ja.
Kommt mir viel vor.
Ja. Machen aber 20%. Also dazu zählt ja alles, zählen ja auch Fahrtspiele oder einfach so nach Lust und Laune ein paar Steigerungen machen oder so, ne, vermutlich. Aber 20% machen das. Ja, ja, immerhin. Der Körper, der braucht halt einen Reiz, damit er Leistung entwickelt. Und ganz am Anfang ist das einfach, dass man beginnt, seine Laufintervalle in der Dauer auszubauen und dann die Häufigkeit, die Frequenz der Läufe erhöht. Und irgendwann reicht das aber nicht mehr, damit man dann so wirklich noch besser wird. Und dann muss man eben auch mit solchen Dingen wie so einem Intervalltraining spielen. Und da ist es so, Hanna, dass das eigentlich relativ schnell Effekte zeigt. Also nach 3 bis 4 Wochen, wenn du regelmäßig, also 3-mal praktisch pro Woche ein Intervalltraining gemacht hast, dann merkt man das schon in der Leistungsfähigkeit. Also es ist nicht nach einem Mal.
Könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich vielleicht nicht die richtigen Intervalle gewählt habe. Oder die
könnte natürlich auch
Einheiten
sein.
Clever.
Ja.
Da haben wir ja auch einen Rechner auf der Webseite, wo man, hast du das mal gemacht? Da kann man sich ausrechnen.
Ja, ich habe es tatsächlich damit berechnet. Aber ich glaube, ich habe am Anfang schon, wie Henning gerade meinte, mit seinen 10-mal, was hast du gemacht?
1000 Meter.
Habe ich dann mir einmal mit dem Rechner halt eine Einheit quasi ausspucken lassen und habe die dann wahrscheinlich einfach zu oft gemacht am Anfang, obwohl da vielleicht dann irgendwie was anderes besser reingepasst hätte.
Mhm. Und ich glaube, was tatsächlich auch so ist, beim Intervalltraining geht es ja dann auch schon, wir hatten es eben schon mal bei Britta, aber geht es ja um Wettkampfsport dann auch. Ne? Man will in der Regel machen, dass auch Leute, die in einem Wettkampf irgendein Leistungsziel haben. Und da ist dann gesetzt, dass man besser werden will. Und das sind auch dann Menschen, die sehr wettkampfaffin grundsätzlich sind und dazu natürlich auch neigen, im Training sich zu fordern. Also ihr wolltet das ja hören, ne? Das früher ab und zu mal, ne? Ja, also früher war das so, dass der Trainer tatsächlich dann auch beim Intervalltraining am Rand stand und wenn du schneller warst als die vorgegebenen Zeiten, hat er gesagt, toll, das war heute gut. Das war so die Entstehung der Leistungsgesellschaft, die sich natürlich auch in dem Sport widerspiegelte. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Hat sich geändert. Also heute stehen wir am Rand und versuchen die Leute auszubremsen.
Die Leute ein. Ja, genau.
Zu schnell.
Ja. Aber das, weiß nicht, das ist so dieses Wettkampfaffine, wo man dann Lust hat, sich zu fordern. Und das kann man dann natürlich super.
Du hast ja jetzt von früher gesprochen und generell schon sehr viel gesprochen in diesem Podcast. Jetzt musst du mal einen Fehler nennen, den du gemacht hast.
Ein Fehler, den ich gemacht habe? Ich habe so viele Fehler gemacht, deswegen sitze ich hier. Ja. Was hatte ich denn notiert? Ah ja, das ist ein Klassiker bei mir. Der hat sich wirklich durchgezogen durch meine ganze Laufkarriere. Bei Wettkämpfen laufe ich weiterhin, obwohl ich es so viel besser weiß. Ich laufe immer zu schnell los. Ich lasse mich immer mitreißen. Ich bin immer jemand, der die Uhr außer Acht lässt am Anfang. Das war schon früher so zu meinen besten Laufzeiten und das bleibt heute auch so. Und ich büße dafür bedingt. Inzwischen habe ich so viel Erfahrung, dass ich dann rechtzeitig genug dann das Tempo wieder drossel. Aber ich bin da auch schon grandios gescheitert.
Wie viel zu schnell läufst du dann los und wie bald korrigierst du das?
Das ist natürlich je nach Streckenlänge ist das unterschiedlich, aber massiv zu schnell. Also durchaus, ich kann es gar nicht in Prozent sagen, aber ich würde...
Ja, oder ein Pace?
Ja, Pace, also wenn die Marathon-Pace früher gefordert war, irgendwie 3:15 auf den Kilometer, lief ich auch durchaus in 3:05 los und das ist eine Welt. Also das ist dann irgendwas zwischen Weltklasse und nationale Klasse.
Und wann hast du es dann ungefähr korrigiert?
Ja, so nach 3-4 Kilometern. Nach 3-4 Jahren hat es auch
schon passiert. Der Mann mit dem Hammer hat das korrigiert.
Ist auch schon passiert, dass ich es erst nach der Hälfte korrigieren musste, weil ich am Rande stand, so ungefähr. Nee, also habe mich da immer mitreißen lassen.
Aber weil du dachtest, du kannst es vielleicht an dem Tag?
Ja. Oft genug. Einfach mangelnde Rennintelligenz. Mhm. Wirklich, wirklich. Also es war schlecht, mir beizubringen.
Wäre aus dir geworden, wenn...
Nee, ich glaube nicht. Aber das geht mir noch heute so. Ich mag aber auch dieses in eine Erschöpfung reinkommen. Das ist irgendwie so eine gewisse Leidenschaft bei mir, mich zu erschöpfen. Das mache ich ja selbst heute. Also ich darf das hier eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin schon ziemlich unvernünftig, auch teilweise in meinen Dauerläufen, so im Training. Ich mag
das. Zack, der nächste Fehler.
Ist uns noch gar nicht aufgefallen.
So viel zu, wir machen all diese Fehler nicht mehr.
Das ist ja eine Therapiestunde hier.
Nee, aber dieses zu schnelle Loslaufen. Und ich kann natürlich nur davor warnen, weil, wie Heinrich sagt, das macht schon Leistungsziele, zunichte. Also dadurch schafft man nicht das, was man eigentlich schaffen könnte, wenn man sich natürlich die Kräfte auch richtig einteilen würde.
Also wenn man jetzt im Halbmarathon oder Marathon den ersten Kilometer zu schnell läuft und das dann sieht, dann ist das ja wahrscheinlich noch kein Beinbruch. Was würdest du dann sagen, ab wann wird's kritisch?
Also tatsächlich ist oft schon der erste Kilometer tatsächlich kritisch, wenn man zu stark überzieht, wenn man dann also schon Laktat anhäuft und im Marathon 41 weitere Kilometer das abbauen soll, das funktioniert nicht. Also das wäre jetzt aber auch eine Katastrophe. Ich würde aber sagen, man muss wirklich, wenn man das erste Streckenzehntel falsch liegt, ist tolerabel, aber dann muss man es korrigiert haben. So, jetzt muss ich aber noch einen früher bringen. Früher gab es kein GPS, nachdem wir gerannt sind, sondern nur alle 5 Kilometer bei einem Marathon Zwischenzeiten. Das heißt, man hat zum ersten Mal auf die Uhr gucken können und sich korrigieren können bei Kilometer 5. Das ist tatsächlich dann nochmal so ein Handicap gewesen. Also es ist für heute gar nicht mehr vorstellbar. Heute rennt man los und weiß direkt, was für eine Pace man hat. Das war da natürlich dann nicht der Fall. Das schützt mich noch davor. Aber heute könnte ich es besser wissen. Heute ist das Problem, ich liebe es, ohne Uhr zu laufen. Also bin ich auch da relativ...
Und wartest dann auf das 5-Kilometer-Schild?
Nein. Kommt nicht.
Also halten wir mal fest, du möchtest diesen Fehler vielleicht auch nicht korrigieren. Aber man könnte das heutzutage schon tun, indem man sich einfach selbst dazu zwingt, auf diese moderne Uhr zu hören.
Unbedingt. Und auf die Herzfrequenz zu achten. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz entscheidendes Tool, dass man das nicht mehr nimmt. Ja, also mir geht es so ein bisschen darum, jetzt wird mir gerade klar, so hatten wir von Beginn an dieses Podcast, es gibt Fehler und Fehler. Es gibt Fehler, wo man sich gesundheitlich schädigt. Das sollten wir alle vermeiden. Und dann gibt es Fehler, die man macht auf dem Weg zum Besserwerden. Und nicht jeder von unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern will ja besser werden, sondern ich hoffe, ganz viele sind da draußen auch, die haben einfach Bock auf Laufen. Und denen geht es auch nicht um Intervalltraining und denen geht es auch dann nur bedingt um eine Regelmäßigkeit und dann soll das auch so sein. Aber
wichtiger Punkt auf jeden Fall.
Genau, und so geht es mir eben auch. Mir geht es jetzt auch nicht mehr um Leistungsentwicklung. Mir geht es darum, Spaß zu haben und mich in einer Stunde am Mittag auszupowern und dann darf ich auch zu schnell mal loslaufen. Ich würde es natürlich jedem meiner Athletinnen und Athleten, die ich auf irgendein Wettkampfziel vorbereite, strengstens untersagen und ich würde sie maßregeln.
Und wer in einem langen Wettkampf zu schnell losläuft, der leidet ja hinten raus. Und deshalb ist es schon sehr empfehlenswert, das nicht zu tun. Ja,
unbedingt. Genau. Mein größter Fehler ist sicher aber auch notiert. Ich habe mal bei einem tatsächlich auch ein kompletter Anfängerfehler, obwohl ich schon Jahrzehnte lief und ambitioniert lief und gut lief. Ich konnte nie widerstehen, wenn irgendein Hersteller, bei dem ich eventuell unter Vertrag war, ein neues Modell rausbrachte, habe ich mir das gegriffen, bin damit durchaus auch von heute auf morgen in einen Wettkampf eingestiegen. Also ich kenne das, dass ich einen Schuh auspacke, in den Rhein gehe und einen Wettkampf laufe. Und das sagen wir ja auch jedem, bloß nie tun.
Also ich bin Zeuge. Ich weiß noch, das hat mich sehr beeindruckt und schockiert, dass Martin Grüning, der Chefredakteur von Runner's World, damals bei meinem ersten Marathon, als er mich paced und begleitete, am Tag vor dem Rennen auf der Marathonmesse in Frankfurt von Hauptsponsor Essex ein neues Paar Schuhe gestellt bekam und dieses am nächsten Tag trug, beim Marathon. 42,195 Kilometer lang. Okay. Ich war schockiert.
Wie ging es dir denn in den Schuhen?
Gut, ich habe sehr unempfindliche
Füße. Es war ja auch langsam.
Aber es gibt, aber das sollte man natürlich grundsätzlich hier tun. Aber da darf ich auch die Geschichte erzählen. Ich hatte das Glück, Haile Gebrselassie vor wenigen Wochen ja treffen zu dürfen. Und der hat mir erzählt.
Wer ist denn das?
Das ist ein, danke, genau. Das ist ein ehemaliger Weltrekordhalter im Marathon. 27-facher Weltrekordler. Nicht nur im Marathon, sondern auch über andere lange Distanzen. Und der hat mir erzählt, es gab das erste Adios-Modell 2007 von Adidas. Und er schlüpfte da rein am Vorabend des Marathons in Berlin und fand das so, ist das einfach auf dem Hotelflur dreimal rauf und runter gelaufen, fand das so gut, dass er mit dem Ding dann am nächsten Tag auch gestartet ist und lief damit dann auf Weltrekord. Ist keine Story, ist auch so. Also es kommt so ein bisschen ja auf die Füße
an. Ja, ja. Ne? Also, und heute ist es auch echt kein Problem mehr. Die meisten Schuhe muss man ja nicht einlaufen.
Also Moment, ja, warum soll man es dann überhaupt noch machen?
Also ich würde es auch, es kommt drauf an, also jetzt ein komplett unbekanntes Modell würde ich jetzt beim Rennen, was mir wichtig ist, nicht laufen zum ersten Mal. Aber wenn ich das Modell schon kenne und ich weiß, ich komme damit klar, dann kann man heute auch einen komplett neuen Schuh aus der Packung nehmen und dann laufen.
Aber gutes Argument von Heinrich, was dagegen spricht, ist, wenn ich einen Modellwechsel vornehme. Also wenn ich einen komplett neuen Hersteller mit komplett neuem Modell, was ich wirklich vorher noch nie kannte,
genau, das hat ich auch sagen.
Irgendeine Funktionalität dann
Stabilität
auch.
Stabilität und so weiter,
genau.
Und Art der Dämpfung und wenn man das nicht gewohnt ist, also dann kann es ja schon echt Probleme bereiten.
Genau. Also da möchte ich jetzt mal gegenreden. Ich würde mich das nicht trauen, wirklich. Also auch wenn es das gleiche Modell ist, man kauft ja dann meistens das Nachfolgermodell oder nicht mehr die gleiche Version. Und auch da gibt es teilweise dann ja, wenn es auch nur kleinste Änderungen sind, die dann aber doch dazu führen können, dass man sich ganz fiese Blasen läuft und vielleicht doch nicht so gut damit klarkommt. Und das dann gleich bei einem Marathon,
Wir haben das ja ganz oft auch in der Redaktion, dass wir hier die Schuhe testen, die wir eigentlich schon kennen. Und dann läuft Henning damit los und sagt am nächsten Tag, boah, ich hatte davon Fußschmerzen, obwohl du mit dem vorherigen...
Das ist aber ja ein neues Modell. Ich meine jetzt wirklich, dass, also wenn man quasi weiß, man hat das Modell in der Version 13 und nimmt nochmal die Version 13. Also das,
ja. Das mag klappen.
Aber stimmt, durchaus sind manchmal zwischen Version 13 und Version 14 solche Unterschiede, dass man denkt, eieiei, was haben sie denn jetzt gemacht? Das ist dann blöd, wenn man das im Marathon merkt. Dann ist es gut, wenn man das einfach mal so im Dauerlauf ausprobiert hat. Ja, das stimmt.
Und jeder Fuß ist ja auch ganz anders. Also es gibt ja irgendwie dann doch Füße, die vielleicht bestimmte Eigenarten haben. Einige haben
6, 10, 7, 10.
Einen hohen Spann zum Beispiel, einen breiteren Vorfuß, was auch immer. Und da bin ich, glaube ich, eher auf Elas Seite, dass ich da ganz, ganz vorsichtig wäre und da den Schuh auf jeden Fall schon mal teste. Auch gerne 1, 2, 3 Mal vor dem Wettkampf.
Ja, hört auf Ela.
Und allgemein das Testen vorher im Training. Wichtiger Tipp. Auch was Ernährung angeht.
Aber jetzt sind wir ja schon beim nächsten Fehler.
Nee. Jetzt sind wir erstmal bei den Schuhen würde ich gerne noch einmal einen Fehler aufgreifen, den, ich weiß gar nicht, wer es aufgeschrieben hat, zu kleine Schuhe zu laufen. Nicht die richtige Größe zu nehmen.
Wie kann einem denn sowas passieren?
Ist mir auch völlig unbegreiflich.
Ich habe das auch.
Okay.
Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass das ein Fehler ist, der mir inzwischen wirklich nicht mehr passiert, weil man das vielleicht schmerzhaft gelernt hat oder jetzt irgendwie öfter mal Schuhe hatte, die einem passen und dann kennt man irgendwann seine Größe. Aber nichtsdestotrotz gehörte ich auf jeden Fall auch zu den Leuten, die früher zu kleine Schuhe anhatten. Und was da, glaube ich, immer so ein bisschen das Gemeine ist, dass man da ganz, ganz schnell so auf seine ganz normale Sneakergröße zurückgreift, wenn man sich vielleicht das erste Paar Laufschuhe kauft. Und da darf man wirklich nicht unterschätzen, dass im Sportschuh, gilt, glaube ich, generell für Sportschuhe, für Laufschuhe auf jeden Fall, darf da ruhig etwas mehr Platz sein als im normalen Sneaker. Ganz viele Leute tragen die halt so, dass wirklich die Zehen vorne dran sind. Und wenn man das in einem Laufschuh hat, wenn man reinsteigt, dann wird man in der Belastung auf jeden Fall Probleme bekommen, weil der Fuß immer etwas anschwillt, wenn man sich bewegt.
Und sich auch umso mehr ausbreitet sozusagen bei jedem Laufschritt.
Genau, in alle Richtungen quasi. Und Genau, da sollte man auf jeden Fall sich beim ersten Laufschuh idealerweise vielleicht beraten lassen und ansonsten einfach darauf achten, da darf eine Daumenbreite, also eine Daumenbreite, keine Daumenlänge, das ist dann im Zweifel doch ein bisschen viel.
Das ist gut, guter Hinweis.
Darf da ruhig Platz sein, den Platz kann man da beim Laufen vorne auf jeden Fall gebrauchen. Und ich glaube, wenn man das irgendwie vielleicht mal schmerzhaft auch erfahren hat in Form von Blasen, dann ja, hat man seine Größe da irgendwann auch raus.
Blasen und Fingernägel, wollte ich gerade sagen. Also die Fußnägel, die Zehennägel, die mögen das auch überhaupt nicht. Das kenne ich nur von einem längeren Marsch, wo ich den Fehler auch mal gemacht habe, zu kleine Schuhe. Und das ist unangenehm.
Ich weiß auch noch, ich habe ja generell relativ große Füße für eine Frau. Und ich weiß noch, dass mein Papa mich dann irgendwann wirklich zu meiner ersten Analyse mitgenommen hat in einem Laufladen. Und ich das ganz, ganz schlimm fand, dass ich so eine große Größe halt brauchte, weil das wirklich schon ja, für eine Frau halt ziemlich groß ist.
Und dann hast du gesagt, nee, mir passt eine 38.
Nee, habe ich nicht. Ich habe die dann ganz brav mitgenommen und habe Überraschung festgestellt, dass ich darin wunderbar laufen kann und trage seitdem immer diese Größe. Aber ich glaube, man muss sich da einfach trauen, halt eine Größe größer zu nehmen. Im Zweifel auch zwei, je nachdem, was man vorher getragen hat. Das ist so bei Laufschuhen.
Stimmt, das ist bei mir auch so. Bei mir ist es, glaube ich, irgendwie 45 oder 46 statt sonst 44. Also Riesenunterschied. Nächster Fehler.
Ja, da möchte ich noch kurz einwerfen, dass Schuhgröße bei Herstellern nicht gleich Schuhgröße ist bei einem anderen Hersteller. Von daher kommt man nicht drum rum. Da macht man schnell einen Fehler, dass man gewohnt ist, eine 45 zu tragen im Laufschuh von Hersteller X. Diese aber nicht der Größe 45 vom Laufschuh des Herstellers Y entspricht. Also da macht es durchaus Sinn, dann wirklich Laufschuhe auch im Fachhandel einmal anzuprobieren, auch gerade wenn man Herstellerwechsel vornimmt. Also wenn man bisher gewohnt war, einen Brooks-Schuh zu laufen in gegebener Größe, dann heißt das nicht, dass das bei ASICS auch genau dieselbe Größe ist. Das ist ein häufig gemachter Fehler, den man natürlich dann auch korrigieren kann, aber das ist sehr wichtig. Das fällt mir immer wieder auf, die enormen Größenunterschiede bei den verschiedenen Herstellern.
Ja, auch die Passform, also da kommt man ja überhaupt nicht drum rum, wirklich den Test zu machen vor Ort.
Ja, Laufschuhe.
Laufschuhe muss man ja auch in den allermeisten Fällen schnüren, lieber Heinrich.
Aha. Ja, das ist der Fehler, den ich hier aufgeschrieben habe, dass ich es doch immer mal wieder fertig bringe, meine Schuhe so schlecht zu schnüren, dass sie mir dann im Wettkampf tatsächlich aufgehen. Ich glaube, im Training ist mir das nie passiert. Beim Rennen aber schon mindestens zweimal oder dreimal, obwohl ich ja eigentlich nur ungefähr zweimal oder dreimal gerannt bin im Wettkampf.
Wo ist das Problem? Machen Doppelknoten und fertig.
Ja, da muss man nur dran denken. Das mache ich eben sonst nie.
Ich mache das halt immer, deswegen.
Nein, kein Doppelknoten. Ich mache nie einen Doppelknoten. Aber wenn der Knoten und die Schleife richtig rum geschnürt sind, dann geht der Schuh auch nicht auf. Und ansonsten stecke ich die ganze Schleife unter die Schnürung. Ich finde, wenn man Doppelknoten hat und man hat im Rennen dann mal irgendwie ein Steinchen im Schuh oder irgendwas, was man beheben muss, muss man halt diesen doofen Doppelknoten auf. Ja. Nee, ich habe das lieber, dass ich das noch beheben kann. Dann kann ich es schnell rausziehen, muss nicht den Doppelknoten auffummeln und es hält trotzdem.
Ja, das mit diesem richtigen Knoten. Ich weiß, da gibt es irgendwie eine Anleitung, haben wir auch auf der Webseite.
Ja, genau so.
Aber ich mache tatsächlich einfach eine ganz normale Schleife, Doppelknoten, fertig. Funktioniert einfach immer. Und ich keine Ahnung, wie dieser andere Knoten funktioniert. Habe ich mich noch null mit beschäftigt.
Na Moment, es ist ja erstmal so, auf unserer Website glaube ich auch, dass man darauf achten muss, wie man seine Schleife bindet. Und wenn man das zufälligerweise in der Kindheit falsch herum gelernt hat, dann geht der Schuh fast immer auf. Ich habe das aber natürlich geprüft und ich mache es natürlicherweise richtig sozusagen.
Und die Schuhe gehen trotzdem auf.
Aber eben nur im Rennen.
Das ist so ein Fluch.
Das ist so ein Fluch. Ja. Und dass es schon lästig ist, passiert mir eigentlich auch immer nur dann, wenn es bergab geht und ein bisschen schneller. Aber dann merke ich eben irgendwie plötzlich, dass mir da unfassbar lange Schnürsenkel irgendwo um die Knie schlackern. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Wem gehören die? Und dann gehören sie aber leider mir.
Ich habe einen Tipp. Mach Bergläufe. Dann läufst du nur bergauf. kann das nicht passieren.
Und es gibt doch das Schnellschnürsystem.
Weißt du, wo sie so
wie die Triathleten, ziehst du nur so dran.
Ja, und dann dieses Bohrer-Ding.
Ja, genau. Ich
Bohrer.
Das ist eine Dunstabzugshaube.
Genau. Bohrer.
Wie die Schlange.
Keine Werbung hier.
Ach, nee, und es gibt
auch. Martin hat auch Marke X und Marke Y genannt.
Der von uns, definitiv auf der Webseite, hat unser Kollege Urs Weber den Ian-Knoten.
Den Ian-Knoten, der ist natürlich speziell. Der ist.
Dieser Fiegen?
Ja, irgendwie so
ähnlich. Ja, Ian Fiegen. Der Ian-Knoten.
Da ja, muss man, den gibt es
populär geworden über Urs Weber von runnersworld.de. Tatsächlich.
Warum heißt er dann nicht Weberknoten?
Heißt der bald.
Webergrill, Weberknoten.
Wir schon, ja. Ja, gut, dass wir keine Werbung machen heute.
Ja. Ja. Noch Laufschuhthemen, Laufschuhfehler? Oder darf Heinrich seinen schon fast angekündigten Fehler?
Also ein Geheimtipp möchte ich noch loswerden. In den Laufschuhen sind ja diese Einlegesohlen und die sind nicht immer fest am Schuhboden. Das heißt, es macht durchaus Sinn, die vor Wettkämpfen zu fixieren. Also ich mache da einen Klebetupfer drunter, wenn die nicht fest drin sind, damit die mir nicht verrutschen.
Wie damals?
Tatsächlich? Ja, wie damals tatsächlich Eliud Kipchoge.
In Berlin.
Ja, genau. Dem die Einlegesohlen seines neuen Nike-Schuhs an der Seite rausrutschten und dann wie so Flügelchen da raushingen. Und er lief trotzdem noch 204. Aber egal. Ich fixiere die immer mit vorne und hinten mit einem so einem Klebepunkt.
Machst du das bei jedem Schuh oder erst
nee, nur bei dem Wettkampf. Also wenn ich einen Wettkampf ernst nehme, nahm und die Einlegesohle, wie gesagt, nicht fixiert war, was nicht immer der Fall ist, dann habe ich die so festgeklebt.
Ist dir das schon mal passiert, dass das rausgerutscht ist?
Nee, aber dass sie verrutscht ist. Also speziell jetzt, wenn sie ganz nass wird, also bei sehr feuchten Bedingungen, dann passiert es auch durchaus, dass ich mit den Zehen die so vorne so ein bisschen verschiebe. Und dann bildet sich da eventuell auch ein Wulst oder sie verkantet sich so was raus vorne. Ja.
Patek zieren lassen.
Der Weber-Fixpunkt.
Achso, das kommt von Urs, gar nicht von dir.
Nee, das nicht, aber also, wo wir jetzt...
Schön mit Prittstift.
Kam jetzt nicht von Urs, aber nee, mit Prittstift, glaube ich, funktioniert nicht. Weiß ich nicht.
Nee, lieber, ja, keine Marken.
Patex.
So, welche Marken kennen wir noch? Bitte jetzt aufzählen.
Das war's. Tesa. Ja, wer hat noch einen Fehler? Heinrich.
Mehr habe ich nicht aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Also,
fehlerlos. Hm.
Natürlich, klar, ich mache ja sonst logisch. Keine Fehler. Außer vielleicht all die, die wir schon genannt haben, Regelmäßigkeit.
Ja, dann mache ich mal noch einen weiteren Fehler. Und zwar, ich bin ja gerne auf Trails und im Gelände unterwegs und in den Bergen. Und mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich eine Strecke geplant habe mit verschiedenen Tools, Komoot, Outdoor Active, Strava, wie auch immer. Und am Ende eine Strecke nachgelaufen bin, die sich als, keine Ahnung, Sackgasse, lebensgefährlich, wie auch immer, herausstellte.
Okay, das kenne ich auch.
Ja, also wenn man jetzt irgendwie durch die Stadt rennt und da irgendwie einen Fehler macht und am Ende muss man einfach umdrehen, sei es drum. Aber genau, wenn man wirklich im Gelände unterwegs ist oder in den Bergen, wo es im Zweifel nicht so viele Wege gibt und man, kommt dann irgendwo nicht mehr weiter oder nicht mehr zurück, ist es echt schwierig. Und mir ist das mal auf Teneriffa passiert, da war es tatsächlich lebensbedrohlich, weil ich eine Strecke geplant habe, die deutlich anspruchsvoller war als gedacht. Ich habe viel, viel länger gebraucht als gedacht. Ich hatte keine Verpflegung mehr. Unterwegs bin ich an kein Wasser gekommen und ich war schon ein paar Stunden unterwegs und es wurde dunkel. Ich hatte keine Stirnlampe dabei. Und der Rückweg, den man auf der Karte auswählen konnte, führte durch einen dunklen Tunnel. Und durch diesen Tunnel bin ich dann nicht rein. Dieser Tunnel war so eine Wasserversorgungslinie irgendwie so vom Berg runter nach unten.
Hattest du den auch vorher schon ausgemacht? Oder?
Ja, das war der Weg, den ich irgendwie von, ich weiß es nicht mehr, Komoot ausgespuckt bekam, dass man durch diesen Tunnel sollte. Und ich bin da nicht rein, weil ich bin so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt. Wenn es eng wird und dunkel, dann ticke ich aus. Und dann habe ich mich wirklich mit dem Schein meiner Handylampe so den Berg hinunter gequält. Ich habe ewig lang gebraucht, also ich bin dann einen anderen Weg gegangen und habe dann tatsächlich am nächsten Tag mich damit auseinandergesetzt, was es mit diesem Tunnel auf sich hatte. Und der Tunnel ist von unten, ist dann Tor vor und der Tunnel ist abgeschlossen. Weil, wenn man da durchgegangen wäre, oder da sind schon Leute drin erstickt, weil da irgendwelche Gase drin entstehen. Und die Leute gehen da rein und fallen einfach plötzlich um, weil sie ja keinen Sauerstoff mehr bekommen oder irgendwas einatmen. Ja. Wie man das so kennt aus irgendwelchen Bergwerken, da führen die ja auch irgendwelche Sachen mit sich rum, so Messgeräte oder so und so Warngeräte. Und ja, das hätte man da wohl auch gebraucht, wenn man da reingegangen wäre. Und deswegen
oben ein Gitter wäre sinnvoll
gewesen. Oben ein Gitter wäre auch sinnvoll gewesen, ja. Und ja, ich bin echt froh, dass ich da nicht reingegangen bin, weil das wäre tatsächlich in dem Fall natürlich geendet. Und es geht halt super schnell, ne? Also wenn man mal irgendwas plant, wo man dann im Zweifel in irgendeine Situation kommt, wo man nicht mehr vor und zurück kann und dann wird es auch noch dunkel, dann ist echt schlecht. Oder letztes Jahr haben wir eine Alpenüberquerung gemacht, meine Frau Christiane und ich. Und da sind wir auch auf so quasi so einen vergletscherten Abschnitt gekommen, wo wir sehr, sehr lange gebraucht haben. Und dann kam ein Gewitter und das war auch nicht cool so, ne? Also wenn man sowas plant, dann muss man da echt schauen, wie ist das Wetter, wie ist die Strecke, ja, wie lange braucht man? Am besten plant man irgendwie einen Puffer mit ein. Und das sind auf jeden Fall Fehler, die immer mal wieder passieren können, weil man es nie ganz ausschließen kann. Aber wenn man da so ein bisschen aufmerksamer ist und verschiedene Tools nutzt, verschiedenes Kartenmaterial, im besten Fall auch noch liest. Es gibt ja immer mehr dann auch so Beschreibungen von bestimmten Trails und Steigen, dass man dann genau sieht, okay, das erwartet mich da. Also man kann sich inzwischen, Internet sei Dank, sehr gut auf das vorbereiten, was im Zweifel auf einen zukommt.
Ich persönlich würde dazu natürlich eigentlich sagen, man kann auch ruhig mal auf den gewohnten Wegen bleiben.
Ja, es sind ja Wege, es sind ja im Zweifel auch ausgezeichnete Wanderwege. Okay, in dem Fall mit diesem Kanal, diesem Tunnel das nicht. Aber ja, wenn man in den Alpen unterwegs ist, je nachdem, dann rechnet man nicht, dass auf 2700 Meter Höhe noch Schnee liegt. Und dann kommt ein Gewitter deutlich schneller als gedacht. Also es ist schon...
Also ich würde sagen, wenn man diese Tools nutzt, um seine Touren zu planen, ist so meine Erfahrung, wenn man nicht ein sehr, sehr, sehr versierter Läufer ist oder auch in dem Fall dann Trailläufer ist, sollte man auf keinen Fall Strecken folgen, die nur einmalig angelegt sind oder so. Also das traue ich mich zum Beispiel nicht in den Alpen. Wenn ich jetzt auf Komoot sehe, da ist einmal einer gelaufen, aber gar nichts deckt sich da mit anderen Strecken, dann traue ich mich da nicht hin. Da weiß ich immer schon, oh Gott, das kann auch mal toll sein, aber in der Regel traue ich mich das dann nicht.
Ja, das meinte ich auch. Also das für den Normalläufer ist das, glaube ich, erstmal die Regel. Also sich da auch ein bisschen zurückzuhalten bei der beim Suchen von neuen Wegen.
Ja, ja, man darf es halt alles nicht unterschätzen, ne? Gerade wenn man im Gelände in den Bergen unterwegs ist. Man braucht länger, einfach schon wegen der Anstiege, wegen der Höhenmeter, im Zweifel auch, weil das Gelände technisch ist und dann kommen verschiedene Sachen zusammen. Deswegen, also was ich sagen wollte, Fehler, den ich gemacht habe, ist halt bei der Planung irgendwie nicht auf alle Eventualitäten geachtet. Ich glaube, das mit dem Tunnel würde mir heute nicht mehr passieren. Weil ich dann einfach tatsächlich schaue bei Komoot, bei Strava, was sagen Leute zu diesem Trail. Und da steht dann ganz oft schon, ja, ist nicht benutzbar, ist nicht begehbar, ist kaputt oder wie auch immer. Und ja, das sind so Sachen. Ist ja halt sehr speziell, betrifft jetzt wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Leute, weil die meisten dann doch auf gewohnten Pfaden unterwegs sind in ihrem Wald oder in der Stadt. Aber genau für so Trailläufer, ja.
Hast du denn einen Kommentar zu diesem Tunnel hinterlassen, damit da hoffentlich...
Tatsächlich habe ich bei Komoot, das kann man bestimmte Trails dann flaggen oder so. Und da habe ich eine Notiz hinterlassen. Das habe ich auch schon mal gemacht an der Zugspitze, wo man so denkt, an der Zugspitze, das ist das touristischste Wandergebiet Deutschlands wahrscheinlich. Da sind alle Wege vernünftig gepflegt und so. Und da war auch ein Weg auf Komoot eingezeichnet, den gab es aber nicht. Und man sah noch die alten Markierungen an den Bäumen, so den Weg hinunter, aber der Pfad war einfach nicht mehr da. Und das war wahrscheinlich irgendwann mal ein Erdrutsch und unten ging der Weg dann auch nicht mehr weiter. Und der Weg war aber noch eingezeichnet und Komoot plante halt ganz normal lang. Und wenn man da dann runtergegangen wäre, stand man irgendwann vor so einem Abhang, vor so einer Klippe, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Und das ist halt dann super gefährlich, ne? Also wenn man sich auf Kartenmaterial verlässt und dem einfach hinterherläuft, dann...
Ja. Das gibt's ja schon hier am Elbhang.
Gibt es da auch Wege, die es nicht mehr gibt?
Ja, bei Rissen.
Ah, ehrlich?
Da bricht auch gelegentlich mal der Gesthang ab.
Ah ja, okay.
Ein Fehler, den vielleicht ein paar mehr Leute machen oder damit was anfangen können als solche extravaganten Trade-Huren, ist dein Alternativtraining, Henning.
Ach so, ja.
Du hast aufgeschrieben, dass du Alternativtraining früher abgetan hast, als unwirksam.
Ja, mir hängt immer Martins Spruch in Ohren, Laufen lernt man nur von Laufen.
Nur durch Laufen.
Mhm. Genau, da ist natürlich was dran, aber ich habe eine Zeit lang wirklich, wenn ich gemerkt habe, oh, irgendwie so, da ist so ein Zipperlein, dann bin ich trotzdem gelaufen, weil ich so dachte, ja, ich will ja ein bestimmtes Ziel erreichen und dafür muss ich dann laufen, dass ich dann im Zweifel meine Ausdauer auch sehr, sehr gut auf dem Fahrrad oder Gott bewahre im Schwimmbad erhalten kann. Ja, das habe ich eine Zeit lang ignoriert. Und muss jetzt wirklich sagen, dass Fahrradfahren Punkt 1 sehr, sehr viel Spaß macht. Schwimmen nach wie vor nicht. Das würde ich jedem abraten. Genauso wie Aquajogging. Aquajogging ist sicherlich total hilfreich, aber macht einfach null Spaß. Aber genau, mit Fahrradfahren oder mit anderen Ausdauersportarten, die man alternativ zum Laufen machen kann, kann man wirklich sehr, sehr viel ausgleichen und im Zweifel nicht nur während einer Verletzung, sondern einfach generell, wenn man Bock hat, irgendwie seine Ausdauer zu verbessern und man merkt, nur mit Laufen allein, das ist vielleicht ein bisschen zu belastend oder im Zweifel auch zu langweilig. Soll es ja Leute geben, die sagen, Laufen sei langweilig. Die hören ihm wahrscheinlich nicht zu. Aber da kann man auch tatsächlich mal aufs Rad. Und ich merke es irgendwie so in den letzten Jahren, vor allen Dingen an den Leuten in meinem Umfeld, die Triathlon machen. Die laufen im Zweifel ein Drittel von den Kilometern, die ich laufe, und sind unfassbar gut, weil sie einfach diese enorme Ausdauer vom Radfahren haben. Deswegen
kann ich auch nur empfehlen. Mein Trick, einfach immer zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad.
Wenn Sie mindestens 20 Kilometer entfernt wohnen.
Und jeden anderen Weg natürlich auch.
Ja, nee, das kann man schon echt, echt gut machen. Alternativtraining ist total gut. Wie gesagt, nicht nur während Verletzungen, sondern allgemein.
Mhm.
So, Martin, dein Fehler, Alternativtraining nicht machen.
Ja, ich habe halt nur Spaß am Laufen. Das ist dann ist ja kein Fehler.
Aber du warst jetzt auch auf dem Crosstrainer.
Und im Fitnessstudio angemeldet.
Ja, ja. Habe ich aber gerade wieder alles gekündigt, weil ich wieder laufen kann. Also,
so war das nicht gedacht, Martin.
Alternativtraining von 100 auf 0.
Alternativtraining heißt nicht unbedingt stattdessen, sondern auch ergänzend.
Ja, das
ist heißt ja alternativ.
Ja. Da kann ich ja auch gar nicht widersprechen, deswegen habe ich ja gar nichts gesagt, aber ich habe halt nur Spaß an diesem einen Sport und deswegen fällt es mir schwer, dann alternativ, gerade auch in Tagen, in denen ich gut laufen kann, alternativ was zu machen, das sehe ich dann gar nicht ein. Aber ich kann dem gar nicht widersprechen. Wenn es natürlich dann um Spitzenleistungen geht, richtig um Weltklasse, also nicht umsonst laufen dann Läuferinnen und Läufer überwiegend und fahren nicht Rad. Und genauso ist es bei den Radsportlern. Also das, ja, Spezifität ist schon ein ganz wichtiges Trainingsprinzip. Je spezifischer du Leistung vorbereitest, desto besser wird sie auch. Das ist so, sind die Fakten.
Aber eigentlich sagt man doch immer irgendwie, dass man das auch ein bisschen in Phasen einteilen sollte, wo es dann spezifischer wird. Und wenn man immer spezifisch ist, dann kann man das ja nicht mehr zuspitzen.
Ja, unbedingt. Nur du wirst Eliud Kipchoge selten auf dem Fahrrad sehen.
Ja, und so wenn dann Rollentrainer.
Ja, wenn, dann tut er das nur, weil er gerne ein drittes Mal laufen würde an dem Tag, aber das orthopädisch das Risiko zu groß ist, dann eben zu belastend ist.
Also ich würde auch sagen, für die Orthopädie ist es doch ganz gut, wenn man gelegentlich mal wechselt.
Unbedingt sogar. Ja, tatsächlich. Also gerade als Läuferin und Läufer, weil Laufen ist ein Impulssport. Also man muss mit jedem Schritt das mehrfache Körpergewicht auffangen und wieder in die Höhe bringen. Das ist einfach eine Herausforderung für die Muskeln, Sehnen, Gelenke, das ist schon so.
Und für die Hüfte und für die Kniegelenke und für alles andere auch so ein bisschen eindimensional, wenn man so will. Geht einfach immer nur in eine Richtung.
Ja.
Deswegen Traillaufen ist nicht so belastend, weil da jeder Schritt ein anderer ist.
Das ist tatsächlich was
dran. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Also Traillaufen, wenn man da seine gewohnten Wochenumfänge auf einmal nicht mehr auf der Straße, auf Asphalt, sondern im Gelände macht, dann fühlt man sich tatsächlich ganz anders, viel frischer. nicht so kaputt.
Ist ja das ist tatsächlich ein häufiger Fehler, ne? Dass Läuferinnen und Läufer jedes Mal dieselbe Trainingsstrecke nutzen, also immer auf im selben Terrain, immer dieselbe Streckenlänge, immer im selben Tempo.
Unsere Mittagspausenrunde.
Ja, unsere Mittagspausenrunde zum
Meine
Beispiel.
Parkrunde.
Genau, das bringt ganz viele Dinge mit sich, die verbesserungsfähig wären. Also es kann total monoton sein, könnte man abwechslungsreicher machen. Es ist tatsächlich so vom Belastungsimpuls immer dasselbe. Das heißt, darauf reagiert dann die Orthopädie auch eventuell entsprechend negativ. Und wenn man nicht mal auch Tempo, darüber hat man ja schon gesprochen, Tempo und Streckenlängen variiert, dann irgendwann reagiert der Körper auch nicht mehr mit einer Leistungsverbesserung. Also dieses Monotone ist nie gut. Natürlich betrifft das dann auch das Alternativtraining, was wir eben besprochen haben.
Jetzt haben wir aber noch einen anderen Fehler, den du aufgeschrieben hast, Martin, nämlich, dass man die Regenerationsphasen auslässt.
Das stimmt.
Dazu aber sagen wir lieber nicht.
Das stimmt, fertig.
Ich weiß gar nicht, warum ich das geschrieben habe.
Unverständlich.
Nee, das gehört natürlich dazu, dass man auch gerade, wenn es gut läuft, dass man trotzdem dann Maß hält und immer wieder Ruhetage, Regenerationswochen einbaut, in denen man dem Körper so die Möglichkeit gibt, sich zu erholen.
Dem harten Training oder aber nach dem Wettkampf.
Oder nach harten Trainingsphasen, dass man dann eine Phase einbaut, in der man eher entspannt oder wenig läuft.
Also nicht ständig steigern, sondern immer zwischendurch eine Woche, in der es ein bisschen weniger...
Ja, genau. Habe ich das als Fehler aufgeschrieben, dass ich mich nicht daran halte?
Ja. Das hast du wohl.
Oh Gott. Das willst du nie wahrhaben.
Kann ja gar nicht sein.
Du sagst ja auch im Freizeitläuferleben, nicht im Profiläuferleben.
Nee, das ist genau.
Also erst in
das
jüngster
sehr,
Zeit zu
ja,
sein.
Ja,
im genau. Profiläuferleben hat er ja auch einen Trainer.
Da hatte das schon sehr viel Plan, ja.
Ich wollte noch mal in die Runde gucken und fragen, ob jemand noch spontan einen Trainingsfehler beichten möchte, wo wir gerade so beim Thema rund um Training sind.
Ich glaube, beim Training sind wir so einigermaßen durch, gerade mit dem, was wir auch beschrieben haben. Im Prinzip müssen wir es, glaube ich, mal der Ernährung zuwenden, weil da stehen noch so ein paar Sachen dabei.
Wo? Hier steht aber wirklich alles an Fehlern bei Ernährung. Also von zu wenig gegessen bis zu viel gegessen, von zu früh und zu spät gegessen. Also wir haben offensichtlich alles falsch gemacht, was man bei dem Thema falsch machen kann.
Nichts mehr essen.
Das steht aber auch drauf. Also zu wenig essen? Ja, auch nicht gut.
Nee, tatsächlich. Wer will anfangen?
Also mein Problem war, glaube ich, nicht zu wenig essen, sondern nach Belastung zu wenig essen. Also doch zu wenig essen.
Aber danach ist natürlich schon mal ganz was anderes als vorher. Was meinst du mit danach zu wenig? Also dass du wirklich einfach erstmal
zu lange nichts gegessen habt. Besonders irgendwie nach Einheiten, die sich für mich schwer angefühlt haben. Genau, also wir reden da schon von stundenlang. Ich bin auch nicht, da muss ich wahrscheinlich eher dich angucken, ich bin ernährungswissenschaftlich nicht so bewandert, dass ich da jetzt die genauen Zeitpunkte wüsste, wann man nach dem Training was zu sich nehmen soll. Aber was sich bei mir einfach gezeigt hat, dass ich irgendwann gemerkt habe, mir geht es tatsächlich schneller gut und ich fühle mich einfach besser nach dem Training, wenn ich nicht 4 Stunden noch warte, bis ich was esse.
Und das Bedürfnis hast du aber irgendwie gar nicht unbedingt?
Ich glaube, ich hatte es besonders bei anstrengenden Einheiten. Also wenn ich mich wirklich verausgabt hatte, dann hatte ich nach dem Laufen überhaupt keinen Appetit, obwohl ich rational, glaube ich, wusste, dass mein Körper eigentlich wieder Energie braucht, auch um die Regeneration halt anzukurbeln. Aber da ist es mir total schwer gefallen, was zu essen. Und da bin ich jetzt inzwischen zumindest dazu übergegangen, dass ich so eine Kleinigkeit esse. Weil es muss ja auch nicht sein, dass man nach dem Laufen in den Flur stürmt, ohne sich die Schuhe auszuziehen, in die Küche und sich irgendwas reinstopft auf Gedeih und Verderb. Sondern ich gehe jetzt duschen und esse danach eine Kleinigkeit. Vielleicht ein bisschen Joghurt mit Nüssen und Obst. Irgendwas, was ich dann schon vertrage oder wo ich dann irgendwie auch Lust drauf habe. Und mir nicht jetzt irgendwie eine große Mahlzeit direkt wieder reinzwänge. Das kann man dann irgendwie auch später am Tag noch machen oder je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man läuft. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, irgendwie bin ich dann viel schneller wieder erholt und bin nicht mehr so müde und mir geht es irgendwie insgesamt einfach besser. Aber ich glaube, es bezieht sich schon besonders auf die anstrengenden Einheiten. Ich glaube, wenn ich entspannt laufe, hatte ich das oder habe ich das Problem jetzt nicht so, dann kommt mein Hunger so ganz normal eigentlich. Wahrscheinlich hat das auch irgendeinen trainingswissenschaftlichen Zusammenhang, oder? Dass man auf quasi nach Einheiten, bei denen man sich sehr verausgabt, dass der Körper dann da irgendwie erstmal sagt.
Na, es sind ja verschiedene Sachen. Appetit. Also einerseits musst du wahrscheinlich deine Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen und das soll man ja möglichst relativ schnell machen, also wenn es gerade anstrengend gewesen ist.
Also muss ich doch direkt in die Küche rennen und
mir einen Teller könntest ja
machen.
Wie lange duschst du? Davon hängt es ab.
Du könntest ja wirklich vielleicht mit einem Sportgetränk es versuchen. Also da muss es ja nicht was Festes sein. Und das vielleicht wirklich zügig, also in der ersten halben Stunde danach.
Und würdest du sagen, das gilt nach jedem Lauf oder nach?
Nach einer halben Stunde nicht. Also das schafft der Körper auch so, das zu verkraften. Aber wenn es eine Stunde ist oder ein bisschen zügiger, dann empfiehlt sich das eigentlich schon. Und das spürt man aber auch normalerweise. Und da du sowieso vermutlich danach Durst hast, also wäre es eben einfach sinnvoll, allein schon die Elektrolyte auszugleichen, also mit einem Elektrolytgetränk oder aber eben, wenn es dann ab einer Stunde und auch ein bisschen anstrengender gewesen ist, dann auch Kohlenhydrate.
Und am besten auch noch Eiweiß dazu.
Ja, das ist aber eben nicht unbedingt sofort nötig. Also ich würde es, glaube ich, erstmal mit einem leichten, also zur Not eben einfach wirklich mit einer Apfelschorle oder irgendwas probieren. Also was man eigentlich normalerweise ganz gut runterkriegt. Und dann hast du ja immer noch Zeit. Also wir sagen eigentlich immer, mit dem Essen bzw. mit dem Eiweiß hat man sowas wie 2 Stunden Zeit nach dem Lauf. Das kannst du dann noch ein bisschen später angehen.
Ist ja letztlich geht es ja darum, was hast du verbraucht beim Sport, und das ist einmal Flüssigkeit, deine Hydration, die musst du wieder in den Griff kriegen, deswegen ist die Apfelschorle ganz gut. Deine Kohlenhydratspeicher sind leer, deswegen ist eine Apfelschorle letztlich auch ganz gut. Genau, und wenn es dann darum geht, die Muskulatur, die du vom langen Lauf oder vom harten Training beansprucht hast, da entstehen ja dann immer so Mikrorisse, das muss wieder aufgebaut werden, deswegen ist dann irgendwann das Protein wichtig. Und da gibt es jetzt nicht so den einen Zeitraum, bis zu dem man das gemacht haben muss, sondern irgendwie relativ zeitnah. Aber das sagen ja viele, dass sie irgendwie nach einem harten Training oder einem langen Training irgendwie so belastet sind und gar keinen Appetit haben.
Und zwar lange.
Also genau, ich kenne das gar nicht.
Stundenlang.
Ich kann ins Ziel kommen vom harten Rennen und gib mir Pommes und gib mir Bier.
Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich.
Wirklich?
Ja,
ich bin die Ausnahme.
Eigentlich ich habe das auch.
Also ich kann
wenn ich
sofort
lang gelaufen bin, dann. Ja,
Tüte Chips, ja, Halleluja.
Sofort zur Schokolade. Das ist
wahrscheinlich solche Schmalhanse wie du nicht.
Ja, ja. Nee, aber es ist tatsächlich, womit ich das löse, weil mir ist das Thema auch inzwischen sehr, sehr wichtig. Also sowohl die Verpflegung während des Rennens als auch die Verpflegung danach, weil ich einfach weiß, wie wichtig und wie hilfreich es ist für eine gute Regeneration. Ich nutze tatsächlich so Regenerations-Recovery-Getränke. Da ist sowohl Zucker drin, also Kohlenhydrate, als auch Eiweiß. Und dann mischt man die eben mit Flüssigkeit an. Da hat man dann, selbst wenn man unterwegs ist, die Möglichkeit, relativ schnell alle wichtigen Sachen wieder reinzubekommen.
Mein Tipp als natürliche Alternative, Milch.
Ja gut, das möchte ich nicht. Von daher,
du bist Veganer, das verstehe ich.
Genau, deswegen regel ich das anders. Aber wenn man unterwegs das, den Fehler begehen, glaube ich, viele, sie sind im Zweifel irgendwie unterwegs auch noch. Also sie laufen nicht unbedingt nach dem Wettkampf direkt nach Hause, logischerweise, sondern sind irgendwo oder nach dem Training. Sie fahren mit dem Auto irgendwo hin, machen da ihr Training und haben dann noch eine halbe Stunde Rückweg. Und wenn dann zu viel Zeit vergeht, dann wird die Regeneration tatsächlich beeinträchtigt. Und wenn man dann irgendwie was vorbereitet, schon dran denkt, das reicht ja auch schon ein Riegel. Ne? Also so die ganzen Müsli-Riegel etc., die haben ja auch alle Kohlenhydrate, die haben ein bisschen Eiweiß. Und wenn man dann dazu was trinkt, dann hat der Körper zumindest ein bisschen was, um schon mal wieder klarzukommen. Und zu viel Zeit sollte man dann da nicht vergehen lassen. Da muss man sich im Zweifel wirklich reinzwingen. Gerade nach diesen harten, langen, intensiven Einheiten, wo der Körper wirklich ein bisschen was getan hat. Nach dem Dauerlauf, so wie Heinrich schon sagt, halbe Stunde, da sind die Speicher ja nicht leer. Jetzt habe ich in die Hände geklatscht, was auf dem Podcast immer super ist. Beim Thema, ich habe es ja gerade schon gesagt, mir ist das Thema Verpflegung total wichtig inzwischen, weil das auch ein Fehler war, den ich früher sehr, sehr häufig gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, hier im Podcast schon in 5 verschiedenen Folgen inzwischen kundgetan. Aber es passt ja auch noch gut rein, weil, wie gesagt, es war ein Fehler, den ich früher oft gemacht habe. Und das war beim Training selbst sich nicht verpflegt. Also währenddessen zu wenig getrunken, zu wenig Energie in Form von Gels oder Kohlenhydraten, Getränken nachgeführt, gerade so bei langen Läufen oder bei harten Intervalltrainings, die relativ lange waren. Und ich erinnere mich da wirklich an Läufe, wo ich danach ja eine halbe Stunde lang tot im Flur lag und mich nicht bewegt habe, was dann auch nicht gut war, weil ich in der Zeit nichts gegessen habe, aber was einfach daran lag, dass ich mich so leer gelaufen habe, meine Kohlenhydratspeicher beim langen Lauf so geleert habe, was natürlich für die Einheit an sich nicht sinnvoll ist, weil man da einfach dann nicht den Trainingsreiz setzt, den man reizen möchte, weil der Körper einfach damit beschäftigt ist, ja, zu überleben irgendwie, weil man ihn nicht vernünftig versorgt und weil man danach dann natürlich auch sehr, sehr lange braucht, um all das wieder aufzufüllen, was man dann verbraucht hat. Deswegen ist es mir heute total wichtig, für mich selbst, aber auch allen Leuten, die ich irgendwie betreue beim Laufen, denen einzutrichtern, dass sie sich während einer Einheit verpflegen mit Kohlenhydraten, mit Flüssigkeit, weil das enorm viel bringt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum in den letzten Jahren sich so die Leistungen in der Weltspitze so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Das liegt nicht nur an den Schuhen, sondern auch daran, dass das Thema Wettkampfverpflegung und Verpflegung im Training so an Bedeutung gewonnen hat.
Stimmt, man rechnet ja inzwischen ziemlich genau aus, was der Körper umsetzen kann pro Stunde bei schnellem Laufen. Und das haben wir auch im Heft teilweise schon wiedergegeben oder online, kann man nachlesen. Schafft das jeder sozusagen oder muss man das auch trainieren, deiner Meinung nach?
Das muss man auf jeden Fall trainieren. Also früher
Zahlen eben genau. Von 60 genau. Bis 90 oder heutzutage genau. Sogar mehr.
Was man immer sagt, man rechnet immer in Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man dann jetzt, keine Ahnung, 70 Kilo wiegt, ist es hilfreich, im Wettkampf auch 1 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen, also 70 Gramm. Das ist so das Minimum. Rein physiologisch ist es wohl so, dass der Körper in der Lage ist, 60 Gramm Glukose pro Stunde aufzunehmen und alles, was darüber hinausgeht, muss dann eben in Form von Fructose aufgenommen werden. Deswegen enthalten die meisten Kohlenhydratgetränke und Gels diese beiden Zuckerarten.
Wobei Fructose als weniger magenverträglich gilt.
Genau, viele haben eine Fructoseintoleranz oder sogar noch Schlimmeres, womit sie dann gar nicht mehr klarkommen damit. Deswegen, die haben dann aber einen Nachteil. Also ich hatte ja vor kurzem mal den Podcast mit einem Ernährungsexperten und da kam das auch zur Sprache. Und da habe ich tatsächlich auch noch sehr, sehr viel gelernt, was das angeht. Also wenn man mehr als diese 60 Gramm Glukose pro Stunde aufnehmen möchte, muss man das tatsächlich dann auch bewusst trainieren und da muss man in der Lage sein, diese Fructose aufnehmen zu können. Und im Spitzensport sind wir da inzwischen bei 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Jetzt ist es nicht so, dass die 120 Gramm aufnehmen, weil sie 120 Kilo wiegen, sondern einfach, weil sie so einen hohen Energieumsatz haben. Und gerade bei den längeren Belastungen, jetzt sind wir bei irgendwelchen Ultra-Trails oder bei Ironman-Distanzen im Triathlon, da ist es dann total wichtig, dass man das, was man verbraucht, auch wieder aufnimmt, um eben nicht in so ein Loch zu fallen. Wenn wir jetzt beim Marathon sprechen, dann braucht man keine 120 Gramm. Da reicht es, wenn man eben in diesem 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde unterwegs ist. Aber das bedeutet im Zweifel auch schon 2 Gels in der Stunde. Und ich glaube, das machen tatsächlich die wenigsten. Also ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich im Marathon irgendwie 2 Gels genommen habe oder beim langen Lauf 1 Gels kurz vor der Endbeschleunigung. Und das sind dann genau die Probleme oder die Läufe, wo man nicht genug Energie zuführt und dann eben in so ein Loch fällt. Also dieser Mann mit dem Hammer ist eigentlich immer Energiedefizit in Form von Kohlenhydraten. Wenn die aus sind, dann wird es echt schwer.
Und dann ist es auch schwer, das noch nachzutanken.
Genau, ja. Wenn die einmal leer sind und man füllt dann irgendwann nach, das verpufft sofort. Deswegen muss man damit vor dem Rennen anfangen oder vor dem Training, gut gefüllt mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern reingehen und dann kontinuierlich während der Einheit, während des Rennens das aufnehmen.
Und weil das schwer für den Magen ist, das zu verdauen, muss man es halt im Training schon üben.
Genau. Ja.
Ich glaube, das ist halt auch das Unbequeme daran, weshalb viele Leute vielleicht so ein bisschen davor zurückschrecken, oder? Weil man das ja wirklich üben muss und weil es vielleicht auch im Zweifel erstmal muss man herausfinden, wie viel man braucht. Und dann probiert man es aus und im Zweifel kriegt man dann vielleicht auch einmal Bauchschmerzen, weil man ein Gel hat, was man noch nicht verträgt oder doch zu viel genommen hat oder genau der Magen, das halt.
Man kann natürlich ein bisschen mit Hausmitteln sozusagen machen wie Bananen und solchen Sachen. Also zumal, wenn es nicht allzu intensiv ist, also wenn man jetzt nicht wirklich Spitzenklasse-Niveau erreichen will. Also das, was eben ja auch an der Marathonstrecke angeboten wird, das funktioniert natürlich auch.
Genau, je weniger intensiv jetzt die Belastung ist, desto eher kann man auf Real Foods, also irgendwie normale Lebensmittel zurückgreifen. Wenn es dann intensiver ist, dann sind einfach Gels und Getränke sinnvoll, weil die einfach leichter in der Handhabung sind und schneller aufgenommen werden können.
Konzentrierter, ja.
Ja. Genau, aber das muss man tatsächlich üben. Ich glaube, ein Problem ist auch, dass man immer das Gefühl hat, und da erwische ich mich selber heute auch noch, so nach dem Motto, es sind ja nur 90 Minuten, brauche ich nicht. Aber ich merke dann so auf lange Sicht, es ist schon sinnvoll, wenn man ab allem, es ist sehr individuell, je nachdem, wie intensiv es ist und wie trainiert man ist und welchen Trainingseffekt dann auch die Einheit hat. Aber es ist wirklich sinnvoll bei den meisten Einheiten, die über einer bestimmten Dauer sind, ich würde sagen, wirklich alles so ab 80 Minuten, 90 Minuten, irgendwie was aufzunehmen. Weil im Zweifel, natürlich kriegt man es hin, aber der Trainingseffekt ist tatsächlich größer und das ist spürbar. Also das ist krass. Das muss man wirklich mal selber erfahren, um zu merken, wie sehr das hilft.
Würdest du sagen, dass man das auch allein mit Kohlenhydratgetränken aufnehmen kann oder nimmst du schon immer Riegel? Oder
Gels halt, ne? Genau. Riegel nehme ich nur wirklich bei längeren Trailläufen, wo ich jetzt langsam unterwegs bin, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt den Berg hochwandere, dann kann ich auch einen Riegel essen so. Aber eigentlich sind es immer Gels und Kohlenhydratgetränke und da ist genug Energie drin. Aber da ist es wirklich dann auch muss man dran denken. Also wenn man dann einfach nur so ein Gel in der Tasche hat und das vergisst, das ist natürlich nicht so hilfreich. Also ich stelle mir jetzt bei längeren Einheiten, bei längeren Läufen ein Alarm, also entweder alle 5 Kilometer so auf der Straße, dass ich versuche, was aufzunehmen, oder wenn ich im Gelände unterwegs bin, dass ich sage, alle 20 Minuten piept einmal meine Uhr und dann weiß ich, ich muss was trinken. Dann habe ich meist also wenn ich jetzt Trail laufe, wieder was jetzt nicht die allermeisten tun sicherlich, aber dann habe ich ja so eine Laufweste mit dem Rucksack und zwei Getränkeflaschen dabei und in der einen ist Wasser und in der anderen ist so ein Kohlenhydrate Getränk und das wechsle ich dann immer irgendwie ab.
Da redest du jetzt aber auch bei Läufen von 80 Minuten aufwärts.
Ja, genau. Also wirklich, wenn es so diese Dauer...
Das muss man nicht im Park in der Großstadt.
Nein. Also und wenn man irgendwie merkt, man hat jetzt irgendwie so einen kleinen Hungerast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man eben zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen hat. Da kann man dann auch beim Kiosk in der Stadt mal kurz sich eine Cola holen. Habe ich selber auch schon mal machen müssen, das eine oder andere Mal, ist dann sehr hilfreich. Ist witzig, wie sehr diese Cola, wie sehr der Zucker dann reinschießt in den Körper, weil dann kann man eine halbe Stunde weitermachen und dann ist auf einmal wieder leer. Also wenn man einen richtigen Hungerast mal hatte, weil man sich nicht gut verpflegt hat, das ist echt fies. Also da merkt man mal, wie sehr der Körper auf Kohlenhydrate eben diese als Energielieferant angewiesen ist.
Ich hatte mal das in den Bergen in Georgien.
Na, das ist echt krass.
Da gab es nichts.
Ja, okay.
Keine Cola, keine Tankstelle.
Ja, dann geht es auch nicht mehr vorwärts, richtig.
Wasserquelle und mein Rucksack, ja. Eben noch ein paar Nüsse waren immerhin.
Ja, immerhin, aber na gut, sind jetzt nicht so viele Kohlenhydrate drin.
Vielleicht waren noch ein paar Rosinen dabei.
Ja. Ich glaube, ein Problem dahinter ist auch noch, und das ärgert mich selber, das Zeug ist ja echt teuer. Ne? Also so ein Gel kostet ja gern mal irgendwie 2,50 Euro bis, wenn man jetzt eins von Morten nimmt.
Wir haben eine 3,50 Euro. Übersicht auf runnersworld.de.
Auch günstig. Ja, mit eigener dabei. Sache. Ja, also es ist wirklich krass, wenn man da sagt, 2 Gels pro Stunde, ist man wirklich mal schnell bei 5 Euro in der Stunde. Und wenn man das dann irgendwie beim Training in der Woche, für einen Wettkampf nimmt man es vielleicht noch gerne in Kauf, aber wenn man dann irgendwie bei 10 Euro pro Woche ist mit Gels oder Getränken, das ist schon.
Man kann sich das auch heftig. Selbst mischen.
Man kann sich das natürlich auch selbst mischen. Da müssten wir eigentlich mal eine Anleitung zu machen. so mit Isomaltulose etc. Da gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Müssen wir uns mal reinfuchsen.
Bananen.
Ja, natürlich, man kann auch eine Banane essen, aber wenn man 10 mal 1000 macht, ist eine Banane.
10 Bananen.
10. Bei jeder Belastung eine Banane. Oh, das könnte ein neues Wettkampfformat sein.
Stimmt.
Statt Bier meine Bananen 10 mal 1000.
Das machen wir.
Ja, sehr gut.
Hier in Kenia.
Also, um es abzukürzen, verpflegt euch beim Laufen. Ist hilfreich für eure Leistungsfähigkeit und für eure Regeneration.
Jetzt hatten wir hier noch so Spezialitäten auf dem Zettel wie Kaffee oder Milchprodukte. Gab es damit bei euch besondere Erfahrungen? Also ich hatte eine Zeit, wo es bei mir mit Kaffee auch überhaupt nicht ging, wo ich dann festgestellt habe, eben irgendwie morgens schön Kaffee getrunken, um wach zu werden. Und dann eben irgendwie bin ich rausgefahren in den Wald zu irgendeinem Crosslauf und nach der ersten Runde drehte sich mir alles um. Das geht inzwischen ein bisschen besser, aber wie ist das bei euch so?
Na, ohne Kaffee geht natürlich nicht.
Das hat Michael
hier auch. Die Antwort wundert mich gar nicht.
Wie viele braucht es denn am Morgen vor einem Wettkampf?
Zwei.
Das ist die richtige Antwort.
Also zu viel wäre wirklich zu viel, einfach weil man, also ich würde dann so entwässern und müsste ständig zur Toilette rennen, dass es auch nicht mehr gut wäre. Aber ich stelle schon fest, dass ich nicht mehr ohne Koffein laufen kann. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das vielleicht ein Fehler ist, den ich aktuell noch mache und das mal korrigieren sollte.
Du meinst jetzt nicht im Sinne von Sucht, sondern im Sinne von trainingsstrategisch?
Ja.
Ja. Also Koffein hat ja nachgewiesen leistungssteigernden Effekt. Also von daher ist es nicht verkehrt
jetzt. Erlaubt.
Und es steht nicht mehr auf der Dopingliste. Es gab ja auch mal eine Zeit.
Es stand mal auf der Dopingliste.
Ja, es stand wohl mal auf der Dopingliste. Daran müsste Martin sich noch erinnern, damals.
Mhm.
Aber inzwischen ist es halt nicht mehr so.
Ja.
Und genau, es hat einen leistungssteigernden Effekt und deswegen ist es ja auch in vielen Gels und Kohlenhydratgetränken, um bei dem Thema wieder zu sein, tatsächlich noch zugesetzt. Also da hat man teilweise die doppelte Dosis von 2 Espressi in einem so einem Gel. Und da muss man dann aufpassen, wenn man nur Koffeingels nimmt, das kann ganz schnell mal dazu führen, dass man die Nacht nach einem Wettkampf nicht mehr schläft. Das ist ein Fehler, den auch schon viele gemacht haben, ich nicht. Aber
das ist dann ja vielleicht auch nicht mehr so schlimm wie vor dem Wettkampf.
Ja, aber trotzdem. Also man möchte ja gut schlafen nach dem Wettkampf. Regeneration, Heinrich.
Nach dem Wettkampf, ja. Stimmt. Sehr ja, wichtig. Und zwar nicht nur eine Nacht.
Ja. Und es ist natürlich auch nicht sinnvoll, jetzt sich irgendwie 1000 Milligramm Koffein reinzuballern. Also das hat Koffein Herzrasen bekommt oder einfach Probleme auf andere Art und Weise. Das würde ich dann nicht tun.
Habt ihr noch andere Erfahrungen mit bestimmten Ernährungsweisen vor dem Wettkampf oder Lauf oder so, irgendwie fettige Sachen, scharfe Sachen, sowas?
Ich glaube, wir müssen das Banalste müssen wir dann nochmal einwerfen, dass man nichts vor dem Wettkampf essen sollte, was man nicht vorher schon vor Trainings mal getestet und probiert hat. Also bloß keine Experimente rund um einen Wettkampf, auch was die Ernährung betrifft. Und wenn man weiß, dass man, was da vom Kollegen angesprochen wurde, Milchprodukte nicht so gut verträgt, dann muss man die natürlich unbedingt rund um den Wettkampf vom Ernährungsplan streichen. Ich glaube selbst, es macht sehr, sehr viel Sinn. Ich empfehle das meinen Athletinnen und Athleten auch immer, sich zu informieren, auch bei einem Wettkampf, was für ein Angebot gibt es vom Veranstalter an Verpflegung. Und wenn das sind ja in der Regel irgendwelche speziellen Gels, die dann angeboten werden von einem speziellen Hersteller, dann empfehle ich auch, die vorher im Training dann zu konsumieren und mit denen zu experimentieren, wenn man sich auf die Streckenverpflegung verlassen will. Also die sind ja auch nicht alle gleich. Also ich glaube, so jedes Experiment beim Thema Ernährung rund um den Sport ist kritisch, schwierig.
Ich habe noch den Fehler, dass ich vor einem Wettkampf nicht lange genug gewartet habe und zu viel gegessen habe.
Oh,
so
ja,
in der Erwartung, hey, ich brauche sehr viel Energie. Ich esse mal lieber noch sehr viel vorher.
Und am Tag vorher oder am Morgen vorher?
Ja, eher so am Abend vorher.
Okay, ja, das ist bei mir egal tatsächlich.
Mir wäre es eher die
Stunde vorher. Wenn man spät, also was heißt spät abends, aber das Abendessen, keine Ahnung, um 7 oder 8 Uhr und wenn man sich dann noch so richtig den Bauch vollschlägt, ist es halt am nächsten Morgen noch schwer im Magen.
Okay, ja, das kenne ich eher so vom Trainingsalltag, wenn ich morgens vor der Arbeit laufen möchte, dass wenn ich irgendwie am Abend vorher viel gegessen habe und das am nächsten Morgen noch nicht alles raus ist, bevor ich laufen muss, will es beim Laufen raus und das nervt mich. Und deswegen, ich glaube, deswegen laufe ich auch ungern morgens. Also so dieses Thema Verdauung vorm Laufen, da müssen alle Systeme schon einmal gearbeitet haben, dann kann ich laufen. Aber wenn das nicht der Fall war, das ist einfach tierisch nervig.
Ja, deswegen sollte man auch ballaststoffreichere Nahrungsmittel, sollte man eigentlich schon mindestens 12 Stunden vorm Wettkampf, nicht vorm Training, aber vorm Wettkampf reduzieren. Also auch wenn das oft die sind, die energiereicheren sind und Kohlenhydratreicheren, aber so die Pasta-Party. Aber die Pasta-Party, sagen wir ja auch bei Runner's World immer, gehört an den Mittag vor dem Wettkampftag und nicht an den Abend, wenn man am nächsten Morgen dann, was normal ist ja so beim Marathon, am nächsten Morgen dann startet.
Ja. Ich hatte ja mal das Problem, und das ist gar nicht lange her, sondern genau ein Jahr, ein Rennstart um 23 Uhr abends oder 22 Uhr und vor lauter Langeweile tagsüber, weil das Rennen war ja abends und dann kannst du ja tagsüber nichts machen, weil du willst dich ja ausruhen, habe ich den ganzen Tag gegessen. Wirklich, von morgens bis abends. Alles Mögliche.
Pommes.
Also, nee, so ganz normal mein Porridge, was ich immer esse, aber auch Brot mit Hummus. Alles vertrage ich normalerweise super, kann ich auch total problemlos nachlaufen. Aber vor lauter Langeweile gab es viel zu viel davon. Und noch Kuchen und jenes und dieses. Und ich dachte, geil, alles Kohlenhydrate, super, super, Speicher sind voll. Und dann bin ich losgelaufen und habe direkt gemerkt, so, oh, das lag mir einfach von vorne bis hinten das ganze Rennen über im Magen. Und das war so dumm und es war nur vor Langeweile. Wäre dann dazwischen die Nacht gewesen, so abends was gegessen, dann kommt die Nacht, dann am nächsten Morgen, dann das kenne ich, da habe ich meine Routine. Aber dieser ungewohnte Rennstart abends, Hölle. Und den Fehler möchte ich jetzt in diesem Jahr, ich werde beim gleichen Rennen wieder starten, möchte ich nicht machen. Und ich weiß jetzt schon, dass es die Hölle wird, diesen Tag zu überstehen. Weil ich wach sein werde und nicht so viel essen kann, wie ich essen möchte. Weil bei mir ist Essen auch echt viel mit Langeweile zu tun.
Und da schiebt er sich gerade schon das nächste Hummusbrot rein.
Würde ich jetzt gerne. Ich hab Hunger.
Danke.
Was wir noch gar nicht so hatten, sind andere Bekleidungssachen. Ich weiß nicht, hier haben wir auf der Liste gerade nur das zu warm angezogen. Das war von dir, Martin. Kennt aber wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen.
Ja, das ist so der Klassiker, ne? Also man muss halt eher zum Laufstart leicht frösteln, dann ist man richtig angezogen, weil durch die Bewegung, die gesteigerte Durchblutung.
Ist halt schwierig. Wie sehr ist leicht frösteln?
Ja, aber ich mache auch wirklich nach knapp 50 Laufjahren noch immer den Fehler, dass ich überwiegend zu warm angezogen war. Immerhin habe ich gelernt, dass ich in Schichten arbeite. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, dass ich eine Windjacke ausziehe und mir um den Bauch binde. Ja, das weiß ich inzwischen schon. Aber ich bin erstaunlich häufig noch zu warm angezogen. Mit so Verlauf des Trainings.
Meinst du jetzt bei Training? Also
beim Training. Also beim
Wettkampftraining.
Beim Wettkampf eher nicht. Ja. Aber so selbst beim normalen Dauerlauftraining merke ich oft, oh, ich habe mich doch zu warm angezogen.
Mir passiert das nie. Ich bin, wenn, dann wirklich zu kalt.
Ah, also ja.
Dass ich zu wenig anhabe.
Wie gehst du denn vor die Tür? Immer nur eine Schicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde beim Laufen dieses Überhitzen so furchtbar, dass ich das irgendwie relativ schnell so gelernt habe, ich kann bei den meisten Temperaturen ganz gut einschätzen, was ich brauche. Mir passiert es dann eher, dass ich den Wind unterschätze, so im Winter. Ich weiß nicht, ob das ein norddeutsches Problem ist.
Klar, woanders gibt es ja keinen Wind.
Ja, aber hier weht schon oft irgendwie schon nochmal eine andere Brise oder wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann ja auch noch was anderes, wenn man am Deich läuft. Und da habe ich mir dann schon oft irgendwie doch noch eine Wind- oder eine Regenjacke gewünscht und hatte dann keine dabei. Ich weiß nicht, ob man da, ja.
Ja, das ist für mich eigentlich auch eher so eine Grundregel, dass ich irgendwie an der Elbe gerne mit einer Windjacke laufe. Also jedenfalls nicht im Sommer, aber im Herbst vielleicht schon wieder und dann den Winter durch. Also weil ich das auch immer unangenehm finde, wenn man dann auch ein bisschen verschwitzt ist. Und dann nehme ich es auch eher in Kauf, dass ich da zu warm unterwegs bin. Aber mein Fehler ist dann auch eher, dass ich eben irgendwie, weil ich gerne Wolle trage, eben irgendwie dann unter Umständen im Winter 2 Schichten Wolle übereinander habe. Und das ist dann schon zu warm unter Umständen. Aber naja, dann.
Aber, trägst du 2 Schichten, könntest du auch eine Schicht dann eben ausziehen. Schichtenprinzip bewährt sich, weiß jeder. Zwiebelprinzip. möglichst mehrere Schichten, mit denen ist man dann auch variabel unterwegs und kann durchaus dann auch mal eine Schicht ausziehen und sich um den Bauch binden. Das mache ich dann häufig genug. Zwar nicht so angenehm, aber das geht eigentlich. Ja, was ist leicht? Ja, was ist leichtes Frösteln, sagt man so. Also leicht frösteln, starten ist das Richtige. Nur im Sommer ist es jetzt gerade kein Thema, aber es ist eher ein Herbst,
Winter. Man muss schon für sich rausfinden, irgendwie, was eine Temperatur auf dem Außenthermometer so bedeutet. Mhm. Also irgendwann, ab wann man nicht mehr mit einer kurzen Hose unterwegs sein will oder ab wann man eher mit einer zweiten oder dritten Schicht laufen will.
Ja.
Und dann für jeden ist das irgendwo eine ganz andere Gradzahl, glaube ich.
Ich meine, das sieht man ja auch. Also wenn man hier mal laufen geht, dann kommen einem im Winter wirklich Leute entgegen, die bei plus 8 Grad und Sonne irgendwie in einer dicken Daunenjacke gefühlt laufen. Dabei sind es ja irgendwie 8 Grad. Und wenn jetzt Frühjahr wäre, würden die ganz anders rumlaufen. Aber weil ja Winter ist, haben sie die Winterjacke an. Also da muss man tatsächlich eigentlich jeden Tag irgendwie neu prüfen und irgendwie checken, wie warm ist es, wie windig ist es. Ich finde es super schwer. Also ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich zu warm angezogen bin. Selten zu kalt.
Ja. So rum ist auch besser, glaube ich.
Ja. Oder?
Lieber ein bisschen zu doll schwitzen als auskühlen.
Ich finde eben irgendwie zum Beispiel Hosen sind irgendwie, die müssen nicht unbedingt lang und warm sein.
Rosen?
Hosen.
Ach so. Hosen? Rote Rosen.
Nee, also Hosen. Ich meine, eben irgendwie so um den Rumpf herum ist, glaube ich, wichtiger als eben irgendwie an den Beinen oder an den Armen.
Hände,
Kopf.
Bei mir sind's die Hände.
Mütze finde ich auch eigentlich hilfreich im Winter immer. Dann braucht man zum Beispiel keine lange Hose.
Ja, klar. Ist ja logisch.
Ja, aber das ist tatsächlich ja so. Sind Kopf und Hände warm, ist der ganze Körper warm, sagt man ja häufig. Das bietet sich auch beim Wettkampf an.
Sieht man ja häufig. Leute im Singlet, beim Wettkampf,
aber Handschuhe. Genau. Ja, kann ich komplett nachvollziehen.
Mache ich selber auch.
Geht mir auch
oder oft. Oder Armlingen so. Vielleicht sogar am Ende oder sowas, aber... Gut, muss man sich alles irgendwie selber zurechtfinden.
Ich würde gern auf den Fehler, den der Kollege Michael mehrfach hintereinander jetzt schon gemacht hat, zu sprechen kommen.
Oh nein!
Und zwar blutige Nippel im Wettkampf passiert das meist, weil da die Distanz irgendwie länger ist jetzt beim Marathon. Und er hat irgendwie es jetzt mehrfach hintereinander geschafft, sich mit seinem Wettkampf-Singlet die Brustwarzen aufzureiben.
Du warst Zeuge.
Ich war Zeuge. Ich habe das Elend im Ziel dann gesehen.
Das ist so gemein, weil Michael hier ist. Das ist wirklich so gemein.
Ich denke, er hat sich absichtlich Urlaub genommen, genau. Damit er da heute nicht drüber sprechen muss.
Deswegen,
gut, dass du es jetzt machst.
Ja, er hat es auch nicht aufgeschrieben.
Ich darf das. Doch, er hat das aufgeschrieben. Und hat er tatsächlich? Doch, hat er wirklich. Oder nicht? Hat er nicht aufgeschrieben? Ah, okay, ja gut, dann nicht. Dann Michael, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, der hört ja den Podcast bestimmt nicht, deswegen. Ja, also... Michael, im Wettkampf Singlet mehrfach die Brustwarzen aufgerieben. Da kommen einfach zwei Probleme zusammen. Einmal Feuchtigkeit, weil er relativ stark schwitzt. Und genau, wenn das Singlet, das Material dann irgendwie feucht ist, dann schwingt es mehr hin und her beim Laufen. Und dann das Material an sich, wenn das dann über die doch sehr empfindlichen Brustwarzen hin und her gleitet. Das mag bei 10 Kilometern kein Problem sein, das mag beim Halbmarathon kein Problem sein. Im Zweifel dann beim Marathon, und so war es jetzt bei ihm, da kam er dann, auch einmal beim Halbmarathon. Oh, es fängt schon früh an bei ihm. Da kam er dann
mit
blutigen Nippeln an. Und er hat dann tatsächlich für den Marathon, es war erst beim Halbmarathon Berlin, dann beim Marathon in Hamburg hat er extra sich die Nippel abgeklebt. Aber er hat ganz normales Pflaster genommen. So ein Billo-Pflaster, nicht mal das Gute von Hansaplast.
Wieder Werbung.
Die halten einfach besser. So. Und das ist dann irgendwie wohl so runtergerutscht.
Also das war nicht mehr da, wo es hin sollte.
Nee, und dann kam er trotzdem mit blutigen Nippeln ins Ziel. Und das wäre ja nicht so, außer es tut halt weh, es ist so unangenehm und es kann wirklich richtig wehtun. Also richtig, richtig weh. Wer es noch nicht hatte, das kann man sich nicht vorstellen. Es kann richtig wehtun. Mir ist es nämlich selber auch schon passiert, natürlich. Das Ding ist halt nur, das ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Das Ding ist halt nur, unser Wettkampf-Singlet ist weiß. Und das ist halt
ein gemeinsames.
Ja, wir sind ja im gleichen Verein, deswegen haben wir das gleiche, nicht dasselbe Wettkampf-Singlet. Und das sieht richtig blöd aus.
Also da muss man ja einfach tatsächlich nur, das ist ein Tipp, die Brustwarzenspitze Die muss man mit der Klebefläche eines Pflasters abtapen, abpflastern. Genau. Man muss da nicht, also bloß nicht ein ganzes Pflaster drüber, das reißt nämlich in der Regel ab, sondern einfach Klebefläche vom Pflaster
auf die Spitze. Das ist auch wieder ein Markenname, ne?
Das reicht. Und das, was ja auch ein Fehler sein kann, Wundscheuern so im Schritt, das gibt's auch häufig. Und da ist es so, wenn man da empfindliche Haut hat, das kann einem wirklich auch so ein Laufjahr zur Hölle machen, einen Laufwettkampf zur Hölle machen. Wenn man da empfindlich ist, dann sollte man möglichst eng anliegende Kleidung dort nutzen. Also eine Tight anziehen anstatt einer Short. Dann hat man es schon vermieden. Also das ist so der Tipp. Alles einreiben mit
Olivenöl.
Mit diversen Mittelchen hilft dann nicht so unbedingt, sondern einfach darauf achten, dass keine Schicht da an der Haut reiben kann.
Aber es gibt auch da wieder Produkte, die wir jetzt hier nicht nennen wollen, oder?
Ja, es gibt ja tatsächlich. Nein. Ich sage ja, ich nenne jetzt keine Produkte. Es gibt ja tatsächlich extra dafür ausgewiesene Anti-Scheuer-Geschichten, Anti-Scheuer-Cremes und Lotion. Ich war tatsächlich mal dabei, als ein Kumpel von mir, der arge Probleme damit hat, dass er sich im Schritt ein Wolf läuft, irgendwie sein Zeug nicht dabei hatte. Und dann hat er in der Ferienwohnung, in der wir damals unterwegs waren, dann einfach tatsächlich Olivenöl genommen. Deswegen, das war jetzt
ganz schön. Das hat funktioniert, das ist doch zu flüssig.
Nö, der hat sich dann Olivenöl einfach zwischen die Beine gerieben. Das ging schon klar. Ja, super, ja.
Macht er es immer.
Mediterran halt.
Okay, Geheimtipp.
Ja, genau. Ist ein bisschen teurer wahrscheinlich. Also gutes Olivenöl ist wahrscheinlich teurer als so Vaseline.
Aber Vaseline. Jetzt endlich kein Produkt.
Hirschteig.
Ja.
Hirschteig.
Der gute alte Hirschteig.
Hirschteig. Wahrscheinlich auch. Muss dafür ein Hirsch sterben?
Nein.
Okay, gut.
Ich habe noch eine Frage an Martin. Denn bei deinen Punkten steht...
Früher. Nein, sag.
Du hast aufgeschrieben... Kein Klopapier dabei.
Mhm. Wann soll das denn gewesen sein?
Mhm. Wir sind ja Corona-Zeiten.
Möchtest du darüber
reden? Naja, wenn man länger läuft, kann es ja durchaus dazu kommen, dass man auch Stuhldrang hat. Und dann ist es ja auch gegeben, dass man sich irgendwo in die Natur niederlässt. Und dann macht es schon Sinn, Klopapier dabei zu haben. Sonst muss man irgendeine Pflanze nutzen. Das ist dann etwas umständlicher.
Ich habe die Vorstellung, wie du halt so eine Rolle Klopapier immer.
Nee, ich habe immer, ich habe aber immer
so befestigt. Nee. Hast oder
so. Ich habe eigentlich
so eine Kette um den Hals.
Bei längeren Läufen habe ich Klopapier einfach dabei. Das ist aber inzwischen bei mir doch ganz gut etabliert. So, doch. Aber da rede ich jetzt.
Du stehst dazu? Nein.
Nein, da rede ich jetzt über lange Läufe.
Ich hoffe, er hockt
die sind
sich
ja
hin.
Jetzt nicht täglich. Nee, ich finde es sehr unangenehm sonst. Ja. Sich mit so einem Brombeerblatt den Po abzuwischen, ist nicht so schön.
Mit einem Kaktus. Ja, schön.
Aber danke, Hanna, dass du das jetzt hier nochmal aufgenommen hast.
Und mit diesen Bildern beenden wir diesen Podcast.
Nee, das kann ja nicht das Ende sein.
Jetzt lass uns nochmal was Schönes rausholen.
Nein, aber dann darf ich doch noch anmerken, das beste Blatt ist im Gebirge der Huflattich.
Woran erkennt man den?
Naja, der ist sehr großblättrig, steht sehr dicht, da kann man sich sehr schön reinhocken.
Wo steht er
denn
so?
Das heißt, es guckt nur noch der Kopf raus. Und außerdem bieten sich die Blätter auch sonst an. Ist tatsächlich so.
Ich erinnere
das
mich, dass
wissen
Martin
aber Trailrunner.
Diese Geschichte tatsächlich schon häufiger naja, im Trailcamp in Lech erzählt hat.
Ja, im Gebirge ist das sehr ergiebig. Es bietet sich an.
Ja.
Hanna hat noch einen.
Also das ist definitiv der Abschlussfehler, würde ich sagen.
Hannas Fehler?
Ich muss gerade. Ach so, du meinst, dass man das Laufen zu ernst nimmt?
Ja.
Jetzt wird zum Beispiel ein Henning wahrscheinlich sagen, das kann man gar nicht ernst genug nehmen.
Ich sehe jetzt auch noch keinen Fehler, aber du wirst ihn mir vielleicht erklären.
Ich glaube, mir geht es grundsätzlich so darum, dass man sich nicht zu sehr in Lauftraining verbeißt und gerade auch in Phasen, in denen man sich vielleicht auf irgendwas vorbereitet und ja, irgendwie der Körper gut beschäftigt ist, der Kopf natürlich auch dann gut mit dem Laufen beschäftigt ist, man eventuell Leute um sich herum hat, die auch viel laufen und man da irgendwie in so einer kleinen Bubble drin ist. Es tut auch gut, dann doch irgendwie mal andere Dinge zu tun als Laufen oder sich vielleicht auch mal mit Leuten zu umgeben, die ganz andere Dinge toll finden und die ganz andere Dinge interessant finden. Und ich muss sagen, mir tut das eigentlich auch immer ganz gut, wenn ich irgendwie mal was ganz anderes mache,
Meinst du jetzt, dass du dadurch dann das Training reduzierst oder meinst du nur als Ergänzung zu dem, was du da machst?
Ich glaube eher einfach so als mentale Ablenkung.
Also
das Training reduzieren muss ja gar nicht oder sollte man dann vielleicht auch nicht man sollte sich natürlich schon an seinen Trainingsplan halten, wenn man einen hat oder wenn man nach Lust und Laune läuft, kann man das ja ruhig weitermachen, aber ich glaube, oder mir geht es zumindest so, dass es irgendwie so für meinen Kopf irgendwie ganz gut ist, wenn da irgendwie auch mal was ganz anderes in meinem Alltag eine Rolle spielt. Ich beschäftige mich natürlich den ganzen Tag auf der Arbeit auch mit dem Laufen. Vielleicht habe ich deswegen manchmal auch das Gefühl, dass es dann irgendwie ganz gut tut, wenn ich nach Hause komme und in meiner WG irgendwelche Leute rumkommen, die rumlaufen. Martin schüttelt vehement den Kopf.
Henning auch.
Naja, wie vermutet.
Nein, das schneiden wir raus. Das nutzt
mich ja jetzt schon. Mich einfach über andere Dinge unterhalten, glaube ich.
Hast du noch ein zweites Hobby?
Andere Dinge?
Ich habe durchaus andere Hobbys, würde ich auch sagen. Oder vielleicht wird abends mal das Schlauchboot rausgeholt und man schippert ein bisschen über die Elbe.
Über die Elbe?
Über die doofe Elbe.
Ah, ja. Ich dachte schon.
Schöne Mann.
Mein Nebenarm, der ist relativ ruhig.
Ich weiß nicht, ob das hier so durchdringt, was ich meine.
Ich will nur Kopfschütteln. In deinem Fall bin ich jetzt komplett bei dir. Nur grundsätzlich bezogen auf die Gesellschaft. Würde ich sagen, es sollte viel, viel mehr Menschen geben, die auch den Sport ernst nehmen und sich im Sport finden. Also auf dich bezogen, auf uns bezogen ist das bestimmt richtig. Wenn man Wettkampfläuferin, Läufer ist und ambitionierter läuft und trainiert, dann muss es auch mal Phasen geben, finde ich, wo man Abstand zu diesem Sport und zu sich selbst da bekommt. Und da bin ich komplett bei dir.
Sie sprach jetzt nicht nur von Phasen, also...
Ja, aber sonst muss ich sagen, in der Gesellschaft sollte das Laufen viel ernster genommen werden. Und da meine ich jetzt schon nur das Laufen von hier bis zur Bushaltestelle, also was die meisten Menschen sich sparen wollen. Also wir brauchen mehr Bewegung, tatsächlich. Den Sport muss man ernster nehmen. Die so viele adipöse Menschen wie jetzt hat es noch nie gegeben in unserer Gesellschaft. Und deswegen möchte ich gern motivieren, Sport und diesen simplen Sport, Laufen, zu dem wir geboren sind, ernster zu nehmen.
Aber das meintest du nicht. Dazu muss er ja erst entdeckt werden. Ja, das ist ja eher noch eine andere Stufe, also dass man überhaupt erst damit anfängt und das dann auch regelmäßig betreibt.
Ja, und dann schon ernst nimmt und sagt, also Laufen macht Sinn und Laufen fördert Gesundheit und verhindert Krankheiten und sowas.
Also, und seinen vollen Effekt entfaltet es halt erst, wenn man das regelmäßig tut.
Wenn man es regelmäßiger tut, genau, und nicht nur einmal getan hat.
Genau, einmal ist kein Mal.
Womit du jetzt meinst, einmal pro Woche.
Einmal pro Woche.
Ist tatsächlich so.
Die gesundheitlichen Effekte des Laufens und der Fitnessfortschritt, wenn man sagt, man macht nur diesen einen Sport und man geht einmal in der Woche laufen, dann kann man es auch eigentlich bleiben lassen. Da ist man immer wieder bei Null. Und jetzt sagt Britta, sie geht nur einmal in der Woche laufen.
Nee, will ich gar nicht sagen. Aber wenn man Spaß daran hat und einmal in der Woche
am
Wochenende
laufen geht,
finde ich total gut. Ja, und man bewegt sich ja auch dann irgendwie anders. Dann fährt man noch zweimal in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit und spielt vielleicht noch einmal in der Woche Tischtennis.
Und das, was Hanna gesagt hat, finde ich eben auch richtig. Also gerade auch dann, wenn man irgendetwas regelmäßig und mit Engagement macht, sportlich, dann ist es eben auch sehr sinnvoll, das noch irgendwie im Privatleben durch was anderes zu ergänzen. Also um da eben irgendwie die Lockerheit zu behalten und sich nicht zu sehr zu verbeißen ins Training. Das war ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Also dass man nicht nur noch daran denkt, was dann ja unter Umständen dazu führt, dass man frustriert ist, weil man seine Ziele irgendwie nicht schnell genug erreicht oder was auch immer. Und für die Einstellung ist es natürlich wahnsinnig gesund, immer, wenn man eben irgendwie auch noch irgendwas anderes im Sinn hat. Also am besten eben irgendwie, was weder mit der Arbeit noch mit ehrgeizigen Zielen zu tun hat, sondern eben irgendwie Kultur.
Letztlich kann man auch einfach seine Prioritäten mal überprüfen. Also ist das, was man macht, wirklich das, was man machen möchte? Also wenn man irgendwie meint, man muss einen Marathon laufen, weil es irgendwie dazugehört und eigentlich, so wenn man sich wirklich hinterfragt, ist es gar nicht das, was einen begeistert oder antreibt, dann kann man es auch sein lassen. So, dann macht man halt irgendwas anderes. Dann geht man halt wirklich nicht mehr 4-5 Mal in der Woche laufen, sondern nur noch 2 Mal, weil man Bock drauf hat und macht irgendwas anderes. Schlauchboot fahren. Aber ich glaube, das ist das, was viele wirklich gar nicht tun. Die machen irgendwas, weil sie meinen, sie müssen es machen, weil sie es schon immer so gemacht haben. Und im Zweifel verändern sich ja auch Interessen oder so. Habe ich bei mir selber auch mal festgestellt. Ich habe die ganze Zeit jahrelang eine Marathon-Bestzeit hinterhergejagt, bis ich so festgestellt habe, irgendwie habe ich läuferisch doch irgendwie andere Prioritäten. Und das kann ja mit was ganz anderem sein. Also bei Hanna ist es jetzt Schlauchboot fahren. Ja, aber das macht es schon Sport, ne? Also ihr macht dann so Ruderregattern.
Nee, mir ist nur kein besseres Beispiel eingefallen, weil ich gerade gefragt wurde, was das dann zum Beispiel ist. Aber genau, mir geht es da, glaube ich, wie Heinrich sagte, um den mentalen Aspekt. Und es gibt ja auch noch irgendwas zwischen super strikter 12-Wochen-Marathon-Plan-Bestzeit und ich laufe einmal die Woche. Und ich glaube, da die Balance zu finden und im Kopf einfach flexibel zu bleiben, ist da auf jeden Fall.
Vielleicht können wir als Konsens am Ende festhalten, dass der größte Fehler ist, gar nicht zu laufen. Und wie man es dann macht, wie regelmäßig, wie ambitioniert, das ist dann irgendwo auch ganz, ganz individuell.
Und Tipps für alles findet man in Runner's World. In Print oder online.
Oder auch im Podcast. Natürlich. In all den Folgen, die wir schon aufgenommen haben.
Folge wie viel sind wir gerade?
146.
Wir haben bald wieder Jubiläum.
Nee, was, 146? Mhm. Dann Folge 150, das ist ja noch im Sommer, nehmen wir auf einem Schlauchboot auf. Das haben die bei Baywatch Berlin nochmal gemacht.
Wirklich?
Und ich finde, das sollten wir auch mal tun. Ja.
Das wird noch zu besprechen sein, das Konzept dieser Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt und eure Fehler gebeichtet habt, hier ganz öffentlich in unserem Podcast.
Ganz kurz, Ela, hast du auch einen Fehler genannt?
Ja. Ela. Ela hat
es fehlerlos. Alle Namen stehen hier drauf.
Ela ist fehlerlos.
Das ist richtig. Also in der Tat ist es so, dass ich natürlich auch schon den einen oder anderen Fehler begangen habe, aber die tauchten hier schon auf. Also es ist wohl schon so, dass ich früher Tempotraining für ganz überflüssig gehalten habe. Dafür wurde ich sehr ausgelacht bei meinem ersten Marathontraining. Ich dann irgendwann irgendwem erzählt, das mit den Intervallen habe ich dann gelassen, weil danach ist man immer so fertig und das... Ja.
Immerhin hast du die langen Läufe gemacht.
Und die habe ich gemacht.
Naja, also eigentlich auch nicht. Aber die mittellangen. Ja, auch die nicht.
Und laufen?
Ich hatte gar keine Laufschuhe.
Pinke hatte ich. Ich hätte fast den Fehler gemacht, nach Optik auszuwählen. Bei meiner ersten Laufstilanalyse wurden mir dann so pinke Exemplare. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke und welches Modell das war. Aber sie waren pink.
Marke
und ich
X
fand pink fand ich ganz, ganz schlimm zu der Zeit. Eine schlimme Farbe mochte ich gar nicht. Und dann hatte ich wirklich innerlich den Konflikt, soll ich jetzt diese Schuhe kaufen, obwohl sie pink sind oder nicht. Ich habe es dann doch gemacht.
Gibt es die Schuhe noch?
Nein.
Nein.
Gute Entscheidung.
So, reicht euch das? Bin ich damit entlassen?
Ja, na gut.
Ja.
Du kannst dann auf dem Schlauchboot kannst du dann dafür mehr beichten.
Paddeln. Ach so, beichten. Ja, also ich denke, es wird da noch mal ein bisschen diskutiert werden müssen, wo wir jetzt genau unsere Jubiläums- bzw. 150. Podcast-Folge aufnehmen werden. Ihr dürft also gespannt sein. Vorher kommen ja aber noch ein paar andere Folgen. Wenn ihr auch die nicht verpassen möchtet, dann vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche Fehler ihr früher so beim Laufen gemacht habt. Oder aber schreibt uns, wenn ihr euch gar nicht sicher seid, ob irgendwas vielleicht ein Fehler ist. Denn wir machen ja auch regelmäßig Podcast-Folgen, in denen wir eure Fragen beantworten. Und so sammeln wir diese Fragen dann natürlich auch sehr gerne für eine solche nächste Folge. Damit sind wir am Ende für heute und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.